ruhelos sprechen wir in Folge 789, in Folge 749 über den Film Sans Répit. Mit mir hier der seltsame Anrufer, das ist Christoph Perner.
Bonsoir.
Bonsoir. Und von der internen Ermittlung, das ist Robert Krüger. Bonsoir.
Genau. Ich muss hier alles mal aufnehmen.
Wenn du genau sagen willst, musst du bien sûr sagen.
Bestimmt.
Ganz sicher.
Ganz sicher.
Genau.
Und der Typ, der hier mit seinem BMW durch die Nacht rast, ist Stefan Giesbert.
Bonsoir. Schön, dass wir endlich wieder.
Ja, schon.
Und so vier französischen Wörter raushauen können.
Jedes Mal.
Letzte Woche haben wir nicht so viel.
Ça va bien.
Ça va bien, alors.
Oh la la. Stefan, jetzt musst du noch zu Protokoll geben, dass das alles war, was du an Französisch kannst. Und dass du
nee, das wissen ja alle mittlerweile. Also,
nee,
also
das jetzt trotzdem, nicht weiß. Sagst du ja trotzdem jedes Mal.
Ach ja.
Das stimmt doch gar nicht.
Gut.
Den Film habe ich schon seit langem auf meiner Liste gehabt.
Von dem hatte ich noch nie
mein
gehört
Beileid.
Vorher.
Ja, das sehen wir jetzt gleich.
Sans Répit, er hatte irgendeinen deutschen Nachtitel. War das Ruhelos?
Ruhelos,
ja. Und ja. Restless ist er auf Englisch. Mhm.
Und Stefan, du musst uns, glaube ich, die Zusammenfassung machen, oder?
Ja.
So ist es. Also, Sans Répit, worum geht's?
Ich versuch's mal kurz und knackig zu halten. Es geht um einen eventuell korrupten Cop, der einen Menschen überfährt und es versucht etwas
also aus Versehen.
Amateurhaft, ja, schon ziemlich aus Versehen, ja doch aus Versehen, versucht ziemlich amateurhaft zu vertuschen. Was ihm auch gelingt, dann wird irgendwie nach dem Typen plötzlich gesucht und es gibt noch jemanden, der ihn anruft und auch ein bisschen zu viel weiß und das stresst ihn dann doch etwas. Ja, und dann haben wir einen Film mit ein paar Wendungen und für mein Gefühl ein bisschen schwarzem Humor, ohne dass er wirklich lustig war.
Stimmt, er war ein bisschen
so französisch schwarzhumorig, ohne, also Liam Neeson wäre sicher lustiger gewesen.
Naja.
Aber den kann ja der Bob dann demnächst nehmen.
Wir haben doch alle Liam Neeson-Filme gesehen. Das ist doch gar keinen mehr.
Ja, der macht immer
kennst
weiter.
Einen kennst du alle, aber die sind ja dann doch in den Nuancen, weißt du, für den Gourmet, da sind die schon unterschiedlich.
Liam Neeson-Gourmet. Liam Neeson-Gourmand.
Ja. Ja, wie fandet ihr denn den hier?
Ach. Ich fand ihn, was habe ich hier geschrieben? Langweilig in seiner Ruhelosigkeit. Ich fand ihn ziemlich öde und ich fand ihn vor allem öde an den Stellen, wo er besonders spannend sein wollte oder besonders Action nicht mal. Also zum Beispiel diese Szene, wo er in dem Leichenschauhaus oder nee, Aufbahrung oder sowas von seiner Mutter.
Ja. Kühlraum.
Und wo er versucht, da die ist so viel kann ich spoilern, die Leiche mit in den Sarg seiner Mutter zu legen und überhaupt erstmal die Leiche da reinzukriegen und dass es niemand sieht auf der Überwachungskamera und dann laufen draußen noch welche, die dann rufen und die sperrt er aus und weiß der Teufel, es passiert so und so viel, bis er die Leiche überhaupt erst da drinnen hat. Unheimlich aufwendig und mit so ganz viel so, ja, okay, wir machen es hier noch ein bisschen spannend, da noch ein bisschen spannend. Und man wusste ja genau, wie es enden wird. Es war ganz klar, die Leiche muss in diesem Sarg enden, weil sonst wäre der Film jetzt nach, weiß nicht, Viertelstunde zu Ende. Ist natürlich nicht so. Natürlich kriegt er die Leiche da rein, aber wir zeigen das jetzt eine Viertelstunde lang mit völlig absurdem Spannungsgemache, was mich dann dazu verleitet hat.
Slapstick. Also ich fand
ja,
es im großen
ja,
Teil so.
Ja, auch slapstickhaft, aber nicht lustig. Also, und ich habe dann
das waren
an der
eher noch
Stelle
die Stellen, wo ich eher noch am meisten gelacht habe.
Wirklich?
Also ich habe an der Stelle glaube ich dreimal in dem Film gelacht und eine davon war dort. Aber ich gebe dir recht, insgesamt war das viel zu lang, diese ganze Szene.
Ich habe an der Stelle skip dann irgendwann gemacht, weil es mir einfach viel zu öde war. Also weil ich wusste, okay, ja. Ich weiß genau, wie das hier weitergeht. Also es ist, da kommt keine Überraschung, da kann keine Überraschung kommen.
Ich auch. Also, ich auch.
Du hast auch gesehen.
Ja.
Es ist einfach so sinnlos, das zu zeigen.
Genau.
Verschwendete Zeit.
Ja, also so dieses die Kamera raus und die Leiche da rein, okay. Aber dann ging es halt noch mal 10 Minuten, also wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich waren es nur 3,5 oder so.
Wie Kaugummi, obwohl es ruhelos war. Es war richtig öde. Und es war ja nicht das Einzige, nicht die einzige Szene, wo das so war. Es war ja häufig so eigentlich. Wo es immer so ein bisschen zu langsam, obwohl hektisch erzählt war.
Ja, also mich hat es echt so an so, wie heißt denn diese französischen Kommissare, die dann so ein bisschen...
Louis Définé und Pierre Richard?
Ja, zum Beispiel. Die ja. Die
sind viel lustiger.
Die sind viel lustiger.
Jedenfalls in meiner Erinnerung. Vielleicht sind die auch nicht lustiger, ich weiß es nicht.
Ja, gut, aber die hatten halt auch, ich habe da vor Jahren mal, ich glaube noch mit Martin, ein paar von den Filmen geschaut. Und da kamen die mir auch schon zu langsam vor, aber die haben natürlich eine ganz andere Art von Slapstick und ein ganz...
Ja eben, das war also Louis Définé war ja ein Clown im Endeffekt.
Genau.
Das war
genau.
Der hier ja gar nicht.
Ja, und, aber irgendwie als ob es doch jemand versucht hätte, clownig zu sein.
Aber eigentlich war er schon eher so ein Actionheld-Kommissar, oder? Also
vielleicht wollte ihm jemand Clown schreiben und haben halt dann irgendwie ja, halt Jason gesetzt. Statham gebucht.
Ja, genau. Ja,
wo ich glaube, wer mit dem in eine Clown-Rolle, das wäre auch sehr, das würde ich gerne sehen.
Jason Statham? Hm.
Als Clown, ja.
Ja, das wäre gut, da wäre ich dabei.
Ich habe mir überlegt, wen ich da passender gefunden hätte, wäre dieser, ich glaube ein belgischer Schauspieler, den wir auch schon ganz häufig gesehen haben, so ein etwas größerer Hager in dieser, wo die an dieser französisch-belgischen Grenze sind. Könnt ihr euch da erinnern? Mhm. Auch mal in der Sneak gesehen oder so. Und dem auch schon ganz anderen, so eben so ein bisschen schlaksigeren, ein bisschen nicht so diesen Heldentypen, da wäre es vielleicht besser geworden, ich weiß es nicht. Also wäre es wenigstens lustig gewesen, aber es wollte ja dann auch irgendwie Thriller sein und es zündete nicht.
Nee. Interessanterweise ist dieser Film eine 1:1 Kopie eines koreanischen Films.
Ja, der, ja, habe ich auch
gesehen. Glaube ich, tatsächlich als Thriller, als Action-Thriller gedacht ist. Von 2014, also noch gar nicht so lange her. Normalerweise machen doch immer die Amis dann so 1:1 Remakes von halbwegs erfolgreichen ausländischen Filmen. Jetzt machen es die Franzosen offensichtlich auch schon. Der Plot ist exakt derselbe. Ich habe mir in der Wikipedia den Plot von dem koreanischen Film durchgelesen. Es ist so, wirklich alle Major Plotpoints sind identisch. Bis auf einen, den ich tatsächlich relevant finde, gleich im ersten Absatz. Warum begeht der Typ diese Fahrerflucht? Warum?
Das verstehe ich.
Warum begibt er sich in dieses Ding rein? Das ist komplett sinnlos. In dem koreanischen Film heißt es, er kommt von der Beerdigung und ist angetrunken oder sowas. Intoxicated. Also in irgendeiner Form darf er nicht Auto fahren. Das heißt, deshalb will er nicht erwischt werden.
Okay.
Und dann ergibt das einen Sinn. Und hier ergibt das überhaupt keinen. Null.
Genau, da war ich nämlich schon ausgestiegen. Als der die Leiche da in den Kofferraum hatte, warum? Oder nee, schon vorher, als der sich versteckt von dem Polizeiauto. Was soll das? Wink die doch einfach her und sag, hier, ist mir passiert, blöd.
Ja, und er ist ja Polizist, also auch wenn er vermutlich korrupt ist oder so, aber er weiß doch, wie es läuft. Mhm. Also wenn du das offen, ja, natürlich wirst du dafür bestraft, aber ich verstehe es nicht.
War unglaubhaft. Ja. Sehr unglaubhaft.
Und dann gleich die nächste Szene, eine Minute später, ja. Er fährt mit einer eingeschlagenen Frontscheibe und einem kaputten Scheinwerfer mit Blut auf der Frontscheibe in diese Polizeikontrolle rein und pöbelt seinen Weg daraus. Niemals pöbelst du als normaler, blöder, dahergelaufener Mordkommissionsheini die Gendarmerie da rein, dass sie dich da gehen lassen. Also auch die Sachen, die man so in der IMDb als Kommentare offensichtlich von Leuten, die sich mit französischer Polizei auskennen, die können sich wohl nicht mal groß ausstehen, die beiden Einheiten gegenseitig. Insofern würden die sich garantiert nicht laufen lassen.
Ja, er war halt ein Actionheld. Schimanski hätte sich da auch so rausgepöbelt.
Er hat den Polizisten ja noch angegriffen, tätlicher Angriff auf einen Polizisten. Ja, glaubst du, die lassen den gehen danach?
Ja, dass sie den mit dem Gesicht auf den Asphalt gedrückt haben, war erstaunlich, ja.
Okay. Also, aber das ging mir, also du hast es eigentlich genau so zusammengefasst, wie ich auch hätte losmeckern wollen, Christoph. Das relativ früh hat es mich angeödet. Ich habe dann noch so ein, zwei Szenen gefunden, wo ich so ein bisschen schmunzeln konnte. im hinteren Teil habe ich auch gelegentlich mal den 10 Sekunden Vorskip-Button gedrückt, vor allen Dingen, wenn so Sachen sind wie dieses, wenn er dann das Kabel da durch den Schacht verlegt, auch in dieser Szene, die du meinst, in dem Dings da. Und zieht die Leiche da
durch. Wo es komplett klar ist. Genau, da gibt es so einfach so viele Stellen, wo man einfach in
eine Minute
sagen
kann.
Genau, im Ende sagen kann so, okay, ist klar, was passiert, nächste Szene.
Ja, ja. Du siehst ihn da, dann zieht er das Kabel zu sich ran, dann fängt er an zu ziehen, reicht. So als reicht. Nächste, was er haben kann, ist, dass die Leiche auf ihn runterkommt. So, nein, wir müssen da zugucken. Und als dieses Handy in dem Leichenwagen geklingelt hat, da musste ich sehr lachen, wie der Fahrer geguckt hat. Ja, da musste ich sehr lachen.
Musik. Geile Musik, genau meine Musik. So Death Metal, fantastisch. Ah, herrlich.
Ja. Aber dann auch so Andeutungen, weißt du, in derselben Szene mit der Leiche, ja. Der Typ, der ihn da sozusagen ihm noch die Zeit gegeben hat und der ihn dann am Schluss auch aus dem Raum wieder abholt, der schaut diesen Nagel an.
Ja,
und sieht,
und merkt
dass
im
der,
Endeffekt.
Und merkt es im Endeffekt. Und damit setzt der Film schon wieder so einen Hinweis, wo er wieder eine blöde Spur hinterlassen hat, die ihm später auf die Füße fallen wird. Vollkommen falsche Fährte, vollkommen führt zu gar nichts. Werden wir einfach verarscht als Zuschauer. Und das sind so Sachen,
ja, genau. Ja.
Also das ärgert mich, weißt du, dann habe ich nach einer Weile, wenn ich dann merke, dass das irrelevant ist, dann auch schon keine Lust mehr auf die Details zu achten, weil ich weiß, ich werde sowieso nur verscheißert.
Genau, und wenn es vor allem bei einem Film, der so extrem vorhersehbar ist, in seinen Details, also, oh. Ja, nee.
Wenn ich dem noch eine positive Sache abgewinnen will, dann der Bösewicht. Gut
ja,
gespielt und hinreichend,
völlig
hinreichend
drüber,
fieslingig. Also ich, das
ja,
war gut.
Fieslingig. Ich kann dem Film auch noch was Gutes abgewinnen, was ich liebe. 2,5 Dinge, die ich liebe an diesem Film.
Okay.
Und zwar Le Havre. Er spielt halt in Le Havre.
Ich wollte nämlich fragen, wo das spielt, ob einer von euch weiß, wo das ist.
Natürlich, erkenne ich. Die Straße, wo er dieses Polizeiauto anfährt, um sich sein Alibi zu verschaffen, das ist die Rue de Paris in Le Havre. Die bin ich mehrmals entlang gelaufen, eine wunderschöne Straße. Und auch später fährt er einmal durch die Stadt, noch ein bisschen zentraler, also noch ein bisschen zu unserer Unterkunft hin. Und dann fährt er nochmal durch den Hafen. Ich meine, im Hafen, das hätte ich nie erkannt. So, das sieht halt aus wie Hafen im Hintergrund. Das hätte auch Rotterdam sein können. Aber wusste ich dann halt, dass es Le Havre ist. Das habe ich sehr wertgeschätzt. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich wertgeschätzt habe von dem Film. Le Havre bietet einfach eine tolle Kulisse. Also, weil diese in einem Stil gebaute Betonarchitektur von Perret ist einfach eine tolle Kulisse. Also, das, so Straßenverfolgungsjagden, warum nicht da? Warum immer in Paris? Aber, ja. Mhm.
Kann mir einer den Plan von dem Bösewicht erklären? Also, ohne jetzt den Film zu spoilern. Man hat also diesen Typen, der da überfahren wird, in dem Zustand, in dem er überfahren wird. Und wusste der, wer da langkommt? Und wusste der, dass der das vertuschen würde? Oder was war der eigentliche Plan? Und das ergibt doch alles keinen Sinn.
Hat der Böse den in den Zustand versetzt?
Wenn er das gemacht hat, wieso hat er ihn dann da überhaupt hin? Also dann hätte er sich doch. Wieso braucht er dann die Leiche? Er hat ihn doch schon offensichtlich.
An die Leichen gibst du dann wieder weg, ja. Das ist schon ziemlich blöd.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Leiche irgendwas im Arsch hat. Das habe ich aber mittlerweile schon wieder. Also entweder habe ich es nicht gesehen oder ich habe es vergessen.
Naja, er hat die Leiche aufgeschnitten, um das da rauszuholen. Da kommt dann ein Kondom raus, an dem überhaupt keinerlei Blut oder
geschnitten?
Irgendwas oder
Geschmier
oder irgendwas.
Nee,
irgendwas
mit den Fingern darum gefummelt.
Im Arsch, ja.
Das war ganz schlimm. Arsch, das.
Ja, wie auch immer, er holt das da jedenfalls raus und es ist squeaky clean, was er rausholt. Also es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das so abgehen würde.
Ja, aber also das waren wieder, und du hast recht, das waren so Verwicklungen, die eigentlich egal waren und die so ein bisschen, da ist ein böser Plan steckt da dahinter, aber eigentlich war es völlig wurscht. Also.
Ja. Und dann ist es ja diese Korea-Kopie, das heißt, nicht mal das haben sie sich selbst ausgedacht. Also. Es ist nicht nur, dass es komisch ist, es ist auch noch geklaut und dann auch noch schlecht kopiert.
Ja, wahrscheinlich haben sie wieder, wie ganz am Anfang, irgendwie so ein Detail weggelassen, was es sinnvoll gemacht hätte.
Ja, sie haben den Film nicht verstanden.
Ja, kann gut sein.
Ja. Ich sehe schon, das hagelt gleich richtig Punkte für den Film. Habt ihr noch was zu schimpfen?
Nö.
Nee. Ist ein bisschen zu egal, um sich jetzt richtig aufzuregen.
Christoph, hast du auf Französisch geschaut?
Ja, natürlich.
Jetzt gibt er vorher an, dass der Sound so geil ist und jetzt matscht es ihn weg.
Ja.
Ja.
Verdammt.
Verdammt.
Nee, das ist nicht so gut. Ich rufe dich nochmal an.
Mr. Roboter.
So. Bob, du bist da. Noch da, gell?
Ja. Ich bin hier, ja.
Genau, alles ganz clean. Du hast es vermutlich nicht auf Französisch geschaut, gehe ich davon aus.
So, jetzt?
Natürlich nicht, da ist er wieder.
Sehr schön. Ja.
Wahrscheinlich hat meine Frau jetzt irgendeinen bösen, großen Download gestartet. Irgendwie einen Film gestartet oder so. Wer weiß das?
Oh Gott. Ja, du hast ihn auf Französisch geschaut, oder?
Ja, natürlich.
Bien sûr. Bien sûr. Hallo. Gut, jetzt weiß ich aber auch nichts mehr. Möchtest du Punkte geben?
Ja, ich fand ihn als Film sehr überflüssig, sehr langweilig. Skip, 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 skip. Weiß nicht, kann ich, ja, es war halt nicht ärgerlich, nicht eklig, nicht, aber sinnlos halt. Ich gebe 2 Punkte und dann gebe ich noch 2 Punkte für Le Havre aus Liebe. Also ich gebe 4 Punkte.
Okay.
Also Liebespunkte für Städte haben wir auch lange nicht mehr gegeben.
Vor allem gleich 2, ist schon echt viel.
Das hast du ja angefangen hier mit New York.
Aber ja. Ich habe auch eine Zeit lang einfach Filme, die in New York gespielt haben, grundsätzlich mit 10 Punkten bewertet.
Das ist ein bisschen arg übertrieben.
Was jetzt auch in der Liste immer mich zucken lässt.
So, Jersey Girl, 9 Punkte, weil es in der Nähe von New York spielt.
Das ist so konzentrische Kreise, wo die Punkte abnehmen.
Sehr gut.
Ja, und irgendwie australische Filme kriegen dann 1 Punkt.
In Australien nicht auf der anderen Seite von New York, oder? Eher so China oder so?
Ja, es war jetzt einfach nur weit weg.
Ja, das ist halt die Frage, wie schnell das abnimmt. Also Vermont kriegt noch 7 Punkte oder so.
Nee, Vermont nicht. Aber ist das ein anderes Thema?
Vermont ist bestimmt ganz cool.
Ja.
So,
Bernie war einer von euch. Maine kriegt jetzt wieder viele Punkte, weil der Mr. Martini ja hinzieht.
Ah, stimmt. Ja, Maine ist ja auch nicht weit von New York weg, oder?
Nee, 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden, also um die Ecke.
Ja, Vermont ist da auch nicht weiter oben, oder?
Ja, du hast recht.
Okay, ich wollte über Vermont lästern.
Okay.
Die können auch nur Käse und Wein oder so ähnlich. Was nicht der Schlechteste,
oder? Oder kommt nicht der Präsident von da? Ach nee, der kommt aus Maine, oder?
Ich habe keine Ahnung. Du meinst, weil er so verschlafen wirkt?
Ich weiß nicht, Sanders kam aus Vermont und der andere aus und hier der jetzige Präsident aus Maine oder was andersrum? Meine ich.
Sanders ist auf jeden Fall aus Vermont, aber
dann ist der Dings aus Maine, glaube ich. Meine ich, aber das ist okay. Ich weiß es nicht genau.
Remember the
name. Hier, lass uns mal das dünne Eis verlassen. Macht mal ihr mit Punkten weiter.
Ja, okay, also ich gebe 3 Punkte, davon ist vielleicht ein Sympathiepunkt für Simon Abkarian, der irgendwie schon Bösewicht in James Bond gewesen ist, im Casino Royale, als unser Bösewicht hier, weil der so herrlich fies war und ansonsten hat mich das auch sehr gelangweilt und ich war froh, als es vorbei war.
Ja, mich hat es nicht ganz so maßlos geärgert wie euch, glaube ich, aber in große Begeisterungsstürme hat er für mich auch nicht gebracht, aber immerhin muss ich mich nicht gruseln und nicht ärgern und nicht erbrechen, also 4,5 Punkte.
Nicht erbrechen.
Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen. Ich habe dieses und gesagt und wusste nicht, wie es weitergeht und dann das erste Wort, was mir einfiel, war leider erbrechen.
Ich hätte jetzt gerne ein Beispiel für einen Film, bei dem du dich erbrechen musstest, als du den geguckt hast.
Ich weiß keinen.
Boah, es ist echt krass, wie groß Amerika ist oder wie langsam die da mit dem Auto fahren dürfen. Von New York City nach Maine, also in die Mitte von Maine, braucht man fast 9 Stunden, wenn man keine Pause macht. Das ist krass, oder? Und so vom Gefühl hätte ich jetzt gesagt, New York liegt so im Norden von der Ostküste und Maine ganz im Norden, also so weit kann das nicht sein.
Ja.
Aber es ist halt...
Wie viele Kilometer sind das denn, zu fahren?
448 Meilen, hahaha. Ha, ha.
400 Wind, Meilen? Das sind 800 Kilometer. Ja, das sind 800 Kilometer, doch.
Na, ist es nicht nur 1,6 oder so?
Ah ja, stimmt, ja.
Und was, welche Meilen? Ich weiß nicht, welche Meilen die sind.
Also sagen wir mal, zwischen 700 und 800 Kilometer, das würde bedeuten, so Pi mal Daumen irgendwo an die dänische Grenze, bisschen drüber von hier aus, von Frankfurt.
Ja, aber die fahren halt total langsam in Amerika, gell?
Ja gut, aber da brauchst du bei uns für die Strecke, also nach Dänemark hoch, gut, ich bin Elektroauto mit Kindern gefahren, aber so 6, 7 Stunden fährst du da schon auf, würde ich vermuten.
Ja, außerdem ist bei Hartford gerade ein Unfall. Ich weiß nicht, ob sie den reingerechnet haben.
Ja, den sehe ich auch gerade. Können wir bitte, das ist ein Kilometer?
Vorher noch nie was von Hartford gehört, aber.
Jetzt sieht aber man hier deutlich, es ist ein Unfall, ja. So, also es sind 500 Kilometer von New York City, Gotham Market nach Portland, wo die jetzt wohnen.
Ah, okay, dann.
Ja, das ist ja ziemlich im Süden. Das sind 500 Kilometer und 6 Stunden. Auf 500 Kilometer würde ich 5 Stunden rechnen und dann 5,5 brauchen, weil ich irgendwo Pause mache.
Ja.
Ja, gut, aber. Naja, gut. Wie sind wir da gelandet? Worüber reden wir jetzt? Ach, apropos Mr. Martini, das führt uns doch direkt zur Droge der Wahl. Haben die was getrunken? Konnte man passend trinken?
Ich trinke passend.
Ich trinke auch passend. Oh. Was trinkst du, Bob?
Etwas, was geschmacklich genauso pikant ist wie dieser Film. Ich habe nämlich Kopfschmerzen und trinke Wasser.
Boah, das ist gemein. Ja gut, ich trinke passend, weil halt Le Havre, deswegen habe ich jetzt auch nicht meine Reihe fortgesetzt von dem, was ich noch trinken muss an Mitbringseln, sondern ich trinke ein Mitbringsel, was ich am Anfang schon mal getrunken habe, nämlich den Pastis aus der Destillerie de la Seine, also aus der Destillerie in Le Havre. Also ich trinke Avreuse.
Avreuse, okay. Ich trinke nicht passend. Wir hatten am Wochenende Hochzeitstag und haben die erste Flasche unserer, wir wollten es eigentlich alle 5 Jahre machen. Letztes Jahr ging es aber nicht, weil meine Frau da gestillt hat. Wir haben uns 2016 oder 2017 dann den 2016er Wein vom Weingut Robert Weil, den Turmberg, gekauft. Und den wollten wir jetzt irgendwie alle 5 Jahre aufmachen. Dann kommen wir, glaube ich, 60 Jahre weit. Vielleicht machen wir hin und wieder mal einen früher auf.
Wie viel? 60 Jahre?
Ja, wir haben 12 Flaschen. Wenn wir alle 5 Jahre trinken, ach dann so, sind es 60 Jahre. Also vermutlich werden wir die irgendwann dann früher, wenn wir spätestens, wenn wir merken, so, der wird nicht besser.
Wird knapp. Ach so, ich dachte, mit 60 Jahre verheiratet sein, das ist nämlich auch ein bisschen optimistisch, oder?
Wieso? Da bin ich, gehe ich stramm auf die 100 zu.
Ja, genau. Aber stramm.
Nach Vermont sind es übrigens nur 409 Kilometer. Aber egal.
Naja, aber es ist trotzdem Vermont. Deswegen trinke ich aber jetzt, wir haben es am Wochenende nicht geschafft, diese Flasche zu leeren und deswegen trinke ich jetzt da die Reste dieses trockenen Rieslings.
Nice, sehr gut. Also trockener Wein ist natürlich nicht sehr gut, aber sehr gut.
Und ich habe festgestellt, dass ich kein Weinglas hier unten habe, also trinke ich aus dem Tumbler.
Warum auch nicht?
Ich hatte kurz überlegt, aus der Flasche oder aus dem Jigger oder aus dem Tumbler. Und dann habe ich mich für den Tumbler entschieden.
Oh ja, kann man mal machen.
Ich habe hier ein Glasproblem. Ich habe nämlich so ein Pastisglas von der Schleppes, Pernod. Und das ist so ein bisschen, was ist das für eine Form, wie nennt man das? Die wird konisch, wird nach oben größer und nach unten kleiner. Und da ist unten auch ein Eichstrich dran. Da kann man also 2 oder 4 Cl reingießen. Und jetzt habe ich nur diese großen Eiswürfel und die hängen halt ganz oben im Glas und macht überhaupt keine Anstalten, dann irgendwann sich reinzuschmelzen nach unten, die Flüssigkeit zu berühren. Jetzt musste ich wirklich sehr viel, ich kann es jetzt nicht schätzen, weil ich weiß nicht, ich musste sehr viel von diesem Pastis reingießen, damit der Pastis den Eiswürfel erreicht, damit er dann auch mal geschmolzen wird. Das heißt, ich werde voraussichtlich sehr betrunken sein.
Ach je, das ist ja noch nie passiert in der Sendung, zum Glück.
Ja, vor allem mit Pastis ist mir das noch nie passiert. 40-prozentiger Likör, ganz ungefährlich. 45-prozentiger Likör.
Das ist also Liköre, das ist, da haben wir noch nie was Probleme mit gehabt.
Was soll schon schief gehen?
Ja. So, der Christoph hat die ganze Liste voll geknallt mit Filmen. Der erste ist Revenge Reprise.
Genau, ich muss nochmal auf den Film von letzter Woche zurückkommen, denn wir haben da was, Do Revenge, haben wir doch letzte Woche besprochen, Stefan.
Oh, da hätte ich auch Reprise lesen können.
Reprise hättest du auch lesen
können, ja. Ich dachte wirklich so, der Film heißt Do Revenge Reprise.
Sehr gut.
Ich habe überhaupt gar nicht gepasst, was ich da vorlese, wirklich einfach nur so,
Nee, ich möchte einfach nochmal über den Film kurz sprechen, denn wir haben ein schon irgendwie wichtiges Detail übersehen. Was mir jetzt irgendwie beim, als ich den Artikel geschrieben habe, ist mir das um die Ohren gehauen worden, also stolpert mal schnell drüber, nämlich ein Umstand um diesen Film, nämlich dem Film wird Antisemitismus vorgeworfen. Und zwar mit mehreren Argumenten. Und ich habe mittlerweile den Film auch nochmal gesehen, weil ich ihn meiner Frau eher empfohlen hatte, dass sie ihn schauen soll. Und sie hat ihn dann aber nur angefangen, während ich, keine Ahnung, keine Zeit hatte, mitzuschauen. Und ich habe ihn dann praktisch mit ihr dann nochmal so die letzten zwei Drittel nochmal geschaut. Wo ich auch übrigens nochmal sehen konnte, dass diese Wandlung nach dem Twist, dass das wirklich so zusammengestoppelt war, wie ich das in Erinnerung hatte. Also ich war mir da ja nicht sicher, ob ich es irgendwie verpennt hatte oder so. Da kommt ja diese eine Figur, wandelt sich ja komplett, ist ja ein krasser Twist. Und dann wandelt die sich aber wieder zurück. Und da dachte ich, okay, warum diese persönliche Entwicklung jetzt? Ich verstehe es nicht. Und es ist auch nicht zu verstehen. Also es ist der Twist wird einfach wieder rückgängig gemacht. Ganz komisch, ganz, ganz seltsam, was es sehr inkohärent macht. Aber gut, das ist die eine Sache. Und die andere ist die Sache mit dem Antisemitismus.
Mhm.
Und zwar, wir haben ja einen Bösewicht hier in dem Film, der auch immer mehr zum Bösewicht wird, der am Ende sogar so eine Bösewichtrede hält, so ein Bösewicht-Monolog. Dieser Ex-Freund von ihr, ne?
Mhm.
Und der ist der Einzige in diesem Film, der sichtbar ein Jude ist. Der trägt einen Davidstern um den Hals. Okay. Und zwar insbesondere gegen Ende trägt er das, wo er dann so ganz klar Bösewicht ist. Und ich glaube, er ist sogar der Einzige, der irgendein religiöses Zeichen trägt. Also er ist tatsächlich der Einzige mit irgendeiner religiösen Markierung. Und er erfüllt halt auch so diese Klischees der extrem reichen, extrem politisch vernetzten Juden, ja, also dieses antisemitische Klischee. Wäre mir nicht aufgefallen, aber ich habe noch ein paar Mal die Szene geschaut, in diesem Endmonolog, in diesem Bösewicht-Monolog, betont er sogar ein oder spricht ein Wort, meiner Meinung nach, vielleicht kann ich aber auch Englisch zu schlecht, ich weiß nicht, also ich habe es nur bei einem Wort gehört, spricht er mit so einem jiddischen Akzent. Also er spricht nicht ein jiddisches Wort, also nicht so dieser, wie wir das dann eben auch auf Deutsch verstehen würden, also dieses Jiddisch als deutscher Dialekt ist ja in irgendeiner Form, ne? Das ist jetzt dünnes Eis, aber ja, im weitesten Sinne, sondern der spricht schon Englisch, aber mit so einem jiddischen Akzent. Was es halt echt ungemütlich macht, ist mir beim ersten Mal schauen auch deswegen nicht aufgefallen, weil ich es auf Deutsch geschaut habe.
Mhm.
Aber ist halt schon so, hat schon so ein Geschmäckle, gell? Also so, ja, also der erfüllt halt so mehrere jüdische Klischees. Als Ultrabösewicht, der dann am Ende auch verstoßen wird und so. Und dann kommt noch dazu, da weiß ich jetzt nicht, wie man das interpretieren soll, kann man so oder so, die eine Protagonistin, da ist diese Szene an dem Tennisspiel, wo die auch eingeführt wird und wo sie am Rand des Tennisspiels sitzt und liest. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja.
Und da wird auch kurz gezeigt, was für ein Buch sie liest. Und sie liest Zwei Fremde im Zug von Patricia Highsmith, was per se sinnvoll ist, denn die Geschichte von Zwei Fremden im Zug ist genau die Geschichte, die in diesem Film hier auch erzählt wird. Nämlich, es treffen sich zwei Fremde im Zug, finden heraus, dass sie eben ein Problem jeweils mit Dritten haben, also Ehefrau und so, und beschließen sich gegenseitig in einem perfekten Verbrechen die Ungeliebten aus dem Weg zu räumen. Also so ein Doppelmord eben, jeweils der eine dem anderen. Also es ist im Endeffekt eine ganz ähnliche Geschichte, wie die Geschichte, die hier erzählt wird. Deswegen ist es schon sinnvoll, darauf zu referenzieren. Oder klug. Was aber jetzt in Zusammenhang mit dem, was ich vorhin hier eben diese ganze Antisemitismus-Sache ein Geschmäckle hat, ist, dass Patricia Highsmith eben eine harte Antisemitin war. Also die hat so Sachen, die hat eben nicht vom Holocaust gesprochen, sondern vom Semi-Cost, weil, Zitat, es nicht alle erwischt hat, leider. Oder hat von Holocaust Incorporated gesprochen, eben als Verweis darauf, dass die Juden es hinterher als Geschäftsmodell ausgeschlachtet haben, den Holocaust. Also voll krass, ja. Also genau, Alter. Und mit dem im Hintergrund ist es halt unschön, wenn du dann in so einem Film so Dinge machst oder Dinge zeigst, die halt schon mindestens antisemitisch verstanden werden könnten. Also dann musst du halt den Film wirklich frei von sowas machen, wenn du dann auf dieses Buch immerhin referenzierst. Gell? Das ist irgendwie unschön. Also ist jetzt die Frage, wie man das interpretieren will. Da bin ich auch überhaupt nicht der Richtige, das zu tun. Keine Ahnung, ob die Macher, die Regisseure oder wer auch immer, ob da irgendwelche Tendenzen hätten. Es wird, glaube ich, eher so interpretiert, so dass halt Antisemitismus in der amerikanischen Gesellschaft noch total verbreitet ist und halt auch gemacht wird und man sich da zum Teil gar nicht so viel bei denkt und so antisemitische Klischees dann eben auch in so Filmen gezeigt werden. Aber ja, also auf jeden Fall ein Mordsding, was ich einfach nochmal nicht unerwähnt sein lassen wollte, weil es halt schon, ja, ein interessanter Aspekt in diesem Film ist.
Ja, krass. Wow.
Ja.
Ja. Okay.
Okay. Eine Einordnung habe ich dazu nicht. Also es ist, ich wollte es nur darlegen, um es nicht unerwähnt zu lassen.
Krass.
Ja, haben wir das eingeordnet.
Ich bin jetzt gespannt, warum du direkt dahinter "Ich bin so glücklich" geschrieben hast.
Der Grund ist der, weil es auch ein ganz neuer Film ist.
Ach so, okay, fair enough.
Genau.
Ich wollte dir jetzt auch nichts andichten oder so.
Genau, und wir normalerweise ja immer nach der Aktualität unsere Dinge hier reinknallen.
Ja? Das möchte ich relativieren. Du machst das sehr gerne, ja. Mir ist es komplett rattenegal.
Mir auch. Ich
habe auch festgestellt, dass du einen ganz alten Film vor eine neue Serie genommen hast. Also das bringt mich ganz schön durcheinander.
Dass mir das auf die Füße fällt, war mir in dem Moment klar, als ich es gesagt habe.
Aber wir wollen ja, also jeder hat hier so seine Fetische und die bedienen wir gerne. Also
ja, gut,
wenn wir nicht eine Fetisch-Show sind, wer denn dann bitte?
Ja, und es gibt ja auch schon noch andere Aspekte. Man kann ja auch eine Serie, die auch ganz neu ist, ganz hinten hin machen, weil sie so belanglos und blödsinnig ist. Und man sie damit abwerten will. So, hier, du bist zwar eine ganz neue Serie, aber wir schieben dich vor einen Kurzfilm aus den 50er Jahren. Da hast du. So.
Da hast du.
Genau. So, was muss ich? Ach ja, ich bin so glücklich. Luckiest, nee, oder happiest girl alive oder irgendwie so. Ich weiß es nicht, wie auf Englisch heißt. Neuer Film mit Mila Kunis auf Netflix.
Ah, jetzt wissen wir, wieso du den geschaut hast, ja?
Nee, ich bin kein großer Mila Kunis-Fan. Die Ukrainerin, auf die ich stehe, ist Olga Kurylenko. Das hast du verwechselt.
Ah, verdammt.
Und Mila Jovovich natürlich, die ist ja auch eine Ukrainerin. Nein, Mila Kunis, die Frau von, ich denke mal Justin Timberlake, aber von dem anderen, Ashton Kutcher, oder? Ich glaube, die sind noch zusammen. Oder waren die mal zusammen?
War die nicht irgendwie mit einem der Klitschko-Boxer da zusammen?
Was?
Nee, das war Mila Hayden Panettiere und der ist Ukrainer. Aber nee. Die war mit Ashton Kutcher zusammen, aber... war sie mit dem zusammen, als sie in dieser 70er-Show war? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Egal.
Ich finde das raus, erzähl mal weiter.
Find das bitte raus, sie ist mit irgendjemandem bekannt zusammen. So, ist ein Film,
der... mit Ashton Kutcher verheiratet, ja.
Immer noch, gell? Ja, wunderbar.
Das habe ich jetzt noch nicht gründen können, aber ja, machen wir weiter.
Dieser Film... Ja, ich weiß gar nicht so recht.
Im Jahre 2002 Macaulay Culkin gedatet. Wollte ich nicht rausfinden.
Ach, ist der nicht ein Kind?
Der ist ein Chunky.
Nein. Er ist mittlerweile voll.
Mittlerweile kein Chunky mehr? Sieht nur noch aus wie einer.
Sag mal so, er hat sich jetzt nicht zu seinem Vorteil entwickelt, aber das, da kann er ja nichts für.
Doch, kann er. Er sieht halt auch ein Junkie, weil er ein Junkie war. Also, ja, zu dem Film zurück. Wie man an dem Titel, der ist, wird's mit so Punkten dazwischen, ich, Punkt, bin, Punkt, so, Punkt, glücklich, Punkt, wie man daran schon erkennen kann, ist sie offensichtlich nicht glücklich, sondern schwer traumatisiert. Der Film wird so aus ihrer Sicht erzählt, also sie erzählt auch so im Off, gell, so kommentiert ganz stark, so ganz reflektierend immer. Sie ist so eine sehr abgeklärte, zynische Businessfrau, die kurz vor ihrer Hochzeit steht, mit so einem Typen, der eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, so, oh Gott, das ist bestimmt ein Killer. Spoiler, ist er nicht. Darum geht es in dem Film nicht. Also so eine Wendung kommt da nicht. Aber es kommen Dinge, die man nicht erwartet und die man vor allem deswegen nicht erwartet, weil, und das werden wir hier jetzt ändern, weil Netflix keine Triggerwarnung davor setzt. Und das wird dem Film auch so in der Community sehr übel genommen. Denn dieser Film sollte eine Triggerwarnung haben, vielleicht sogar zwei, weil er unglaublich explizit und verstörend ist bei den Themen Vergewaltigung und Mass-Shooting. Also es,
uiuiui.
Genau, es ist wirklich überhaupt nicht schön. Also es stellt sich halt raus oder wird halt gezeigt, dass sie halt in ihrer College-Zeit halt massenvergewaltigt wurde, also gruppenvergewaltigt wurde und wird halt auch gezeigt. Und dann ist sie halt in so einem, also ist da so ein School-Shooting oder College-Shooting oder wie man das nennen mag, wo sie halt auch verwickelt ist oder ja eben, ja, was dann eben auch gezeigt wird und was also auch verstörend ist. Das wird immerhin so ein bisschen angedeutet, schon relativ früh, bevor es gezeigt wird. Also da wird immer drüber gesprochen, dass sie eben bei diesem, ja, dass sie halt eine Überlebende von diesem Shooting gewesen ist. Aber halt die Vergewaltigung sieht man nicht kommen, ne? Also ist schon krass.
Puh.
Ja, also es macht wirklich ganz wenig Spaß. Und es ist auch, ja, es ist bedrückend und verstörend, aber ist so von der Story, ich weiß nicht, man, ja, man wird halt auch mit ihr gar nicht warm, weil sie halt offensichtlich hart traumatisiert ist und deswegen halt auch gar nicht sympathisch. Und oh, ja, hab ich doof ausgedrückt, ich weiß nicht. Nee, die ist nicht sympathisch, weil sie traumatisiert ist, aber sie ist halt, sie ist extrem, ja, sie ist einfach total zynisch. Also sie ist total zynisch abgeklärt. Der Grund ist ihre Traumatisierung. Und dieser Zynismus macht sie einfach sehr unsympathisch. Und klar, man ist irgendwie mit ihr und für sie, weil sie halt das Opfer ist und das Opfer schon immer war. Aber es ist, ja, es ist komisch. Also es macht ganz wenig Spaß. Obwohl es schon irgendwie gut gemacht ist. Bisschen weniger Wackelkamera wäre ganz nett gewesen. Aber ja, ich weiß nicht, also es ist einfach nicht empfehlenswert. Es ist einfach ein hartes Drama. Es muss einem bewusst sein, dass es ein hartes Drama ist. Mit ja, unbefriedigendem Ausgang eigentlich. Der zwar befriedigend sein soll, aber ich finde ihn eigentlich nicht befriedigend. Er ist eigentlich komisch. Also, ja. Wir haben ihn unterbrochen, ich glaube, so, vielleicht sogar zweimal, ich glaube einmal, nee, ich glaube, wir haben ihn nur einmal unterbrochen und ich habe dann am nächsten Tag, habe ich dann zu meiner Frau gesagt, ja, hier, wir haben noch den Film noch weiter zu schauen und dann hat sie gesagt, oh nee, oh, das macht mir nicht so viel Spaß, lass uns mal lieber die Wikinger-Serie weiterschauen. Und dann haben wir halt Vikings Valhalla geschaut, weil das mehr Spaß macht. Wo halt irgendwie, und zwar, das war, glaube ich, auch in der Szene, in der Folge vorher gerade, wurde ein Kind geopfert mit Kehle durchschneiden und so. Also auch überhaupt kein Spaß, gell?
Ach je.
Und wenn sowas dann meine Frau als unterhaltsamere Bettlektüre oder ja, hier als nettere Abendunterhaltung empfindet, das sagt halt schon was aus über den Mila Kunis-Film, gell? Also, ja, gut. Ich meine, sexuelle Gewalt, wenn man sie halt nicht kommen sieht, ist halt echt gar nicht gut.
Fies. Wow.
Ja. Nee, also es ist, seid euch bewusst, was da auf euch zukommt, wenn ihr das schaut. Das ist nicht erfreulich und es ist keine Rom-Com und es ist verstörend.
Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt bei Mila Kunis erwartet, so subkutan.
Ja, eben, gell?
Ja, ja, genau. Naja, naja, na, Mila Kunis, das wird ja schon ganz nett sein.
Ja, nee, ist gar nicht nett.
Okay, dann hole ich jetzt Mila Kunis mal wieder zurück aus dieser Fürchterlichkeit, zurück in die Sympathie. Also sie ist immer noch zusammen mit Ashton Kutcher offensichtlich und die haben auch irgendwie alle möglichen lustigen Covid-Projekte und haben einen Wein rausgebracht, der Quarantine-Wein heißt und so. Und das ganze Geld gespendet für Covid-Relief und so Zeugs. Aber was ich besonders lustig finde, ist, sie hat jahrelang Spenden an Planned Parenthood, also diese Abtreibungsberatungsdings gemacht und hat als Absendennamen Mike Pence angegeben. Das finde ich sehr unterhaltsam.
Sehr gut.
So, genug Trivia.
Ich glaube, jetzt engagiert sie sich, glaube ich, für Ukraine, glaube ich, ziemlich, gell?
Das würde Sinn ergeben, ja.
Ja. Ja, und ich glaube vor allem eben nicht so von der Warte, so helft meinen Leuten in der Ukraine, sondern eher so hier erkennt, dass das nicht nur um die Ukrainer geht, sondern dass es um die ganze Welt geht. Und dass das einfach eine Wende ist. Dass eben die die Unverletzlichkeit von Grenzen und so weiter, das, ja, womit sie auch recht hat, ne? Was sie vielleicht mehr im Blick noch hat, weil sie eben da auch einen familiären Hintergrund hat, aber was uns ja eigentlich auch klar ist, aber das ist eben einer der wichtigsten Aspekte bei diesem Krieg ist, dass diese Abmachung, die wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg, halt offensichtlich nicht mehr gilt.
Ja. Und ihre beiden Augen haben zwei unterschiedliche Farben. So, genug Trivia.
Ich sehe schon, der Bob will überleiten zu Lustigem, denn er hat eine Serie hier reingeschrieben. Space Force Season 2, die halten mich still und leise an uns vorbeigeschaut. Ich tue jetzt so, als hätte ich die Zeit gehabt, sie schauen zu können.
Nee, ich hatte mir jetzt überlegt, aber ich hatte irgendwie keine Lust. Ich war nach der ersten Staffel, war ich irgendwie ausgebrannt und dachte mir so, ja, das war ganz lustig, aber oh, eine zweite Staffel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich dem Unrecht getan, Bob?
Ja, das möchte ich noch ein bisschen vor mir herschieben, die Antwort auf diese Frage. Es ist tatsächlich also so, dass ich angefangen habe, jetzt zu gucken, vor 3, 4, 5 Tagen oder so.
What?
Mit dem, ja.
Du hast vor 5 Tagen und die Serie ist komplett durch?
Ja, die hat nur 8 Folgen, die Staffel, glaube ich.
Dann schaue ich die nachher noch.
ja, so ist sowas, was du an einem Nachmittag wegschaust. Und dann habe ich gesagt, festgestellt.
Zweimal aufs Klo, dann ist er durch.
Dann habe ich aber festgestellt, und das ist vielleicht schon ein bisschen ein Hinweis, dass ich die erste Folge der zweiten Staffel wohl schon vor Monaten mal geguckt habe. Netflix hat mir gesagt, ja, hier, kannst du weitermachen, zweite Folge. Und dann dachte ich mir so, interesting. Warum ist die erste Folge als gesehen markiert? Dann habe ich da reingeklickt, habe gedacht, vielleicht hat Netflix da irgendwie einen dummen Fehler gemacht und habe da mal so durchgespult und habe festgestellt, das kenne ich wirklich alles schon. Ich habe die erste Folge wohl irgendwann mal geguckt und habe da nicht weitergemacht.
Aha.
Das ist vielleicht so ein leichtes... Es
spricht vielleicht nicht zwingend für die Serie.
Es spricht zumindest nicht für die erste Folge. Also die grobe Story, die wir ja gesehen haben, ist in der ersten Staffel General Naird, gespielt von Steve Carell, wird zum Chef der Space Force ernannt, obwohl er, glaube ich, Luftwaffengeneral werden wollte oder so. Und hat jetzt diese unliebsame von Trump, spielt er immer so im Hintergrund so ein bisschen, wird da immer so angeteasert, auch wenn er nicht vorkommt. Das ist jetzt auch nicht mehr so, aber ist auch vielleicht klar, warum nicht. Jedenfalls, damals war es so, er kriegt diese Space Force, soll da irgendwas machen mit Krieg im Weltall, und das ist natürlich alles total pointless. Hat dann so eine Truppe von Wissenschaftlern und die wird angeführt von dem als ziviler Wissenschaftler dort mitarbeitenden John Malkovich-Figur, und dann haben sie noch so einen von Ben Schwartz gespielten PR-Berater, der alles Instagram muss und so weiter. Und schlussendlich haben sie dann irgendwie eine Mondmission gehabt. Mit den Chinesen ist sie irgendwie schiefgegangen und beinahe hätten alle Leute sich gegenseitig aufgegessen, haben dann irgendwie die Hamster gegessen oder den Affen gegessen.
Affe.
Und
sind dann, ja. Das war super.
Also es ist alles so ein bisschen schiefgegangen. So, und das ist jetzt der Ausgangspunkt der zweiten Staffel und das führt dazu, er kriegt natürlich erstmal wieder von seinen White House Leuten da richtig auf den Sack und da gibt's irgend so ein Komitee und da muss er dann testifyen in der ersten Staffel und jedenfalls am Ende kriegt er sein Budget halbiert oder geviertelt oder sowas und 4 Monate Zeit, um zu beweisen, dass es trotzdem irgendwie sinnvoll ist, mit anderen Worten, also sie sind jetzt massiv beschnitten worden und müssen trotzdem irgendwas machen, aber es ist alles so, es ist so ein bisschen sinnlos, es meandert so vor sich hin und sie beschäftigen sich eher mit sich selbst. Unsere große Heldin, Ende der ersten Staffel, Captain Angela Ali, It's Good to be Black on the Moon, versinkt in irgendeiner Form von Depressionen, die dazu führt, dass sie Klamotten, die sie kauft, nur noch einmal anzieht und dann wegwirft, weil sie sich nicht mehr um Waschen kümmern kann und nachts um 4 die ganze Zeit Drums spielt, was der PR-Mensch die ganze Zeit vermarkten möchte. Und dann, ja, sie haben sehr viele interne Probleme. Also es ist so mehr auf der menschlichen Ebene. Und da sind natürlich viele Witze wieder drin, die auch ganz gut funktionieren. Und es ist auch wieder sehr viel so Fremdschämiges, was Steve Carell ja so wahnsinnig gut kann. Das ist so wie so Fremdscham kann er ja so auftragen wie so ein Quietschen von Fingernägeln auf der Tafel, so dass du nicht mehr hingucken kannst, weil es einfach so gemein ist. Und diese
allein schon dieser Hundeblick,
diese zynischen Kommentare von der Malkovich-Figur, Dr. Mallory, der immer alles so nihilistisch sieht und alles runterzieht und alles nur so immer mit so einem negativen Blick sarkastisch und zynisch kommentiert, um allen das nochmal reinzureiben, wie scheiße es ist. Das funktioniert und natürlich ist er nach wie vor, stiehlt er jede Szene, in der er ist. John Malkovich einfach so unfassbar gut in dieser Rolle. Ich hatte dann so nach 2, 3 Folgen hatte ich dann so meinen Schwung gefunden und habe sie deshalb dann auch so schnell durchgeguckt und hatte da durchaus auch meinen Spaß mit, aber so richtig gut ist die Staffel nicht. Die erste war, glaube ich, besser. Aber ich habe das jetzt auch nicht bereut, dass ich das so durchgezogen habe und ich habe auch an einem Abend dann teilweise irgendwie 3 Folgen oder so geguckt. Das heißt ja schon auch irgendwie was. Also ich hätte ja auch weglegen können. Es war ja jetzt nicht irgendwie abgesprochen, dass ich das sehr fertig kriegen muss bis heute oder so. Und trotzdem habe ich es gemacht. Also irgendwie hat es schon Spaß gemacht auf eine Art. Aber so am Ende, wenn man so rückblickt, schaut, musst du sagen, ja, ich glaube, die erste war besser und die zweite ist okay. Und wenn man John Malkovich mag und Steve Carell mag, und dann schaut man das halt auf jeden Fall an. Und diese Figur von diesem Einsterne-General, der in seinem Vorzimmer sitzt, dieser Alte mit dem Oberlippenbart, der war ja in der ersten Staffel schon so, wie soll man das sagen? Er peinlich irgendwie so, ja, ich kann es dir gar nicht richtig greifen, aber und das, diese Rolle wird sehr benutzt, wieder in dieser Art und Weise. Und dann haben sie noch einen Astronauten zum Mars geschossen und die Mission wird dann leider abgesagt wegen der Budget Cuts und dann fliegt er da rum und hin und wieder telefonieren sie mal mit ihm.
Oh, das ist ja auch fies.
Gemein.
Und der wird von einem amerikanischen Comedian gespielt, den man auch kennen kann, Patton Oswalt. War ich sehr überrascht, als der plötzlich da auftauchte. Da kommt irgendwie die Schaltung zu dem Astronauten und dann plötzlich, den kenne ich doch, ist doch auch ein Comedian. Und ja, der ist da sehr verzweifelt in seiner Raumkapsel.
Ach, der, das ist ja der aus hier, King of Queens, oder? Der Freund, oder ist es?
Ich bin kein großer King of Queens-Kenner. Ich habe da was gesehen, aber nicht viel davon.
Ah, nee, ich verwechsel es, glaube ich. Ist nicht aus King of Queens, aber es ist einer aus diesen großen Sitcoms. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher. Ich dachte jetzt aus King of Queens, aber ich kann mich irren.
Okay, ja. Ich kenne ihn so als...
Ja, kennt er auf jeden Fall. Ja, genau, aus
King of Queens. Einfach.
Steht da.
Spen. Ich sehe gerade, er spielt auch in Veronica Mars mit einer Figur namens Penn Ebner. 8 Episoden.
Das weißt du Bescheid. Wow. Das ziemlich große Rolle offensichtlich.
Ja, so. Hinten mal durchs Bild laufen. Kannst du auch 8 Episoden lang machen. ja. Na gut. Ja, also so viel dazu. Space Force. Kann man machen. Tut nicht weh. Ein paar Mal lachen kann man auf jeden Fall.
Okay, mal gucken. Vielleicht gucke ich es doch noch.
Mich hat's nicht hart überzeugt. Aber gut. Jeder.
Doch, ich habe jetzt doch Lust bekommen. Ja. Was haben wir denn als nächstes, Bob? Stefan.
Der Christoph hat ein gute Laune-Thema nach dem anderen eingestreut, nachdem wir ja eben schon bei Ich bin so glücklich, fröhlich wurden. Schauen wir als nächstes, also schauen wir nicht, hast du geschaut, Happiest Season.
Oh ja,
Happiest Season. Es wird immer besser.
Ja, endlich mal eine Rom-Com. mit Kristen Stewart, die ich ja bisher immer für eine schlechte Schauspielerin gehalten habe, die aber von vielen so auch wohlgeschätzten Kollegen von uns gefeiert wird, die dann sagen, man hätte nur die falschen Filme mit ihr gesehen, also weil man eben nur Twilight gesehen hat.
Nicht mal
jetzt
das,
ich halt,
nicht anmerken.
Du hast nichts verpasst. Jetzt habe ich halt mal eine queere Weihnachtsdramedy mit ihr gesehen. Ja, mal sehen, ob mich das zu einem neuen Urteil bringt. Man hört es schon so durch.
Danke, reicht. Nein.
Ist dann Unterton bei? Nee, gell? Nee, hab ich mich verhört.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, Happiest Season. Es handelt von einer, sie ist mit ihrer Freundin, also mit ihrer, ja, Girlfriend-Freundin, ist sie bei deren Familie über die Weihnachtsfeiertage. Und diese Freundin von ihr, also ihre Freundin, ist aber nicht geoutet gegenüber ihrer Familie. Und deswegen kommt sie nur so als, das ist meine Mitbewohnerin mit. Und will sich, angeblich will sie sich nach den Feiertagen outen und so, ja. Und es könnte in irgendeiner Weise unterhaltsam sein, aber es ist in erster Linie sehr ärgerlich, sehr klemmig, sehr beleidigend, und zwar in einer Form beleidigend ihr gegenüber, wo es mich zunehmend geärgert hat, dass sie das mit sich machen lässt, weil es halt, also die sind halt richtig scheiße zu ihr. Also sowohl die Mutter von ihrer Freundin ist halt richtig krass scheiße. Also ohne zu wissen, dass die zusammen sind, ja, ist sie halt, ja, die bringt eine Freundin mit, so in ihren Augen. Und also wie die Eltern oder vor allem die Mutter mit ihr umgeht, ist unsäglich. Und wie wenig dann halt ihre Freundin für sie Partei ergreift und die dann halt nichts Besseres zu tun, als dann irgendwie mit ihrem Ex-Freund abends irgendwie die Nacht durchzumachen und sowas. Und also es ist wirklich schlimm, es ist schlimm mit anzuschauen. Und also es war dann zunehmend so, dass ich dann zu meiner Frau gesagt habe, so, das kann jetzt kein Happy End mehr geben. Also das darf kein Happy End mehr geben. Das wäre eine Farce, wenn das jetzt noch ein Happy End gibt. Ja, es ist irgendwie so eine Weihnachts-Rom-Com, so als das angelegt, queere Weihnachts-Rom-Com. Aber es ist halt, also das darf es halt nicht werden. Es ist halt so, spätestens ab der Mitte des Films ist es halt ein Drama eigentlich, weil die halt gedemütigt wird und von allen und vor allem von ihrer Freundin. Und verraten wird. Und ich habe mehrmals zu meiner Frau gesagt, so, also das darf jetzt nicht. Also wirklich, nein, geh einfach. Geh raus. Geh einfach zu irgendjemand anderem. Bist überall besser, ja. Und dann kommt sogar ihr Freund, der Sohn aus Schitt's Creek, wunderbare Rolle. Er spielt wieder sich selbst natürlich, also oder spielt wieder den aus Schitt's Creek, den er da auch schon. Also ich befürchte, er spielt sich selbst. Und will sie abholen, wo ich mir denke, so, ja, steig einfach ins Auto und fahr, ja, du hast da nichts mehr verloren. Kleiner Spoiler, es gibt noch ein Happy End am Ende, ja, weil ihre Freundin dann doch ja zur Vernunft kommt und dann sich outet und so. Und, ja, aber sie hat sich komplett scheiße verhalten den ganzen Film über. Also das ist scheißegal, ob sie sich da noch outet. Also das ist, und es ist sogar so, dass sie ihr das sagt, ja, dass sie dann sagt so, ja, es ist jetzt aber zu spät und ich habe sie dafür gefeiert in dem Moment, ja, aber sie, ja, 3 Minuten später hat sie sich halt umentschieden, ja. Ah, es war schlimm, es war wirklich schlimm, also es war inhaltlich schlimm und dann die Schauspielerei, also Kristen Stewart, tut mir leid, ich werde mit der Frau nicht warm, weil die hat halt einen Gesichtsausdruck, der ist immer so ein bisschen...
Und geschminkte Augen.
Ja, genau, und hart geschminkte Augen, ja, genau, Shadow. Oder wie nennt man das? Keine Ahnung.
So ein schwarzes
Smoky Eyes,
genau.
Bob, dass du das nicht kennst, du benutzt es doch immer, wenn wir zusammen ausgehen, oder?
Jedes Mal, aber ich wusste nicht, wie das, ja.
Ist halt, also sie guckt halt immer so, ja, so angepisst, gelangweilt, wie sie halt immer guckt. Sie hat halt diese fiese Haarfarbe, die sie, ja, glaube ich, lange Zeit auch tatsächlich hatte, so dieses blond-schwarz, Ich weiß
mit
nicht,
ausgewachsenem Ansatz?
Nee, also mehr als
Strohblond mit rausgewachsenem Ansatz, so ungefähr?
Ja, daran erinnert, aber drunter viel mehr von der Farbe. Also wahrscheinlich, wenn man die Haare sich genau anschaut, ist es eher halbe halbe. Aber es sieht so aus.
Also dann ist einfach nur das Deckhaar gefärbt quasi.
Ja. Genau, Deckhaar gefärbt. Sieht total scheiße aus. Und ja, vielleicht sieht es gar nicht scheiße aus, aber es nutzt sie einfach total ab. So, es war, hat man einmal gesehen bei ihr, war, ja, hat gesagt, ja, okay, cool oder egal. Aber dass sie das halt in mehreren Filmen und halt in Realitäten so, also ich finde es einfach unheimlich
öde. Aber mal was anderes, jetzt mal unabhängig von ihren Looks, das ist mir ja eigentlich ziemlich wurscht.
Ja, natürlich.
Dieses Augen-Make-up jetzt interessant bei den anschauenden Bildern.
Ich finde den Gesichtsausdruck eher, das ist so.
Gibt's, ohne dass du jetzt spoilerst in dem Film, also wenn das so sein sollte, nicht spoilern.
Ich spoilere den durch den Film.
Gibt's noch ein anderes Geheimnis, außer dass die nicht geoutet ist? Noch ein anderes Geheimnis, was geheim gehalten werden muss, damit Christmas nicht ruiniert wird? In dem Film?
Ja. Woher weißt du das?
Achso, ne, ich hatte nämlich eine böse Vermutung nach allem, was du so erzählt hast. In der IMDb steht drin, trying to be true to yourself, wanting your family's acceptance and trying not to ruin Christmas by revealing a nasty secret. Und ich dachte die ganze Zeit, dass sie...
Ja, doch, das ist schon das nasty secret. Also, es gibt noch ein nasty secret, das ich auch spoilern werde.
Aber nasty heißt böse. Also,
ja, genau.
Das ist ein böses Geheimnis, dass sie...
Ja, in ihren Augen offensichtlich. Ja, nee, es gibt noch ein anderes, was man noch deutlicher als Nasty Secret sehen könnte. Und zwar ist diese Freundin von Patrick Stewart, Kristen Stewart natürlich. Ja, da war wohl der Wunsch.
Nach der letzten Staffel Gedanken, muss man sich das ja wünschen, weil er kann ja nicht mit der Liebe und so hat das ja nicht so.
Naja, also auf jeden Fall diese Freundin, die auch irgendwie komisch, also die hat ein komisches Gesicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat mich in ihrem Gesicht gestört, ich weiß nicht genau was, ob die irgendwie gebotoxt war, was seltsam wäre in dem Alter, ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall die zwei Schwestern, die eine ist so eine, so ein bisschen das Nesthäkchen, das so, ich will nicht sagen Loserin, aber sie wird von ihrer Familie behandelt als Loserin, obwohl sie eigentlich ganz liebenswert ist, so, aber egal, ist auch eigentlich, die ist egal, aber die andere Schwester wird gespielt von, heißt die Allison Brie? Ich glaube, gell? Die aus Community, die Hübsche aus Community. Und die ist halt, trennt sich gerade von ihrem Mann und das darf die Familie auch nicht wissen, ja, also das ist das nasty Geheimnis. Oder eins, die haben halt beide ein nasty Geheimnis. Die eine will sich gerade scheiden lassen und die andere ist lesbisch. Ganz schlimm. Ja, und der Vater will irgendwie politisch gerade durchstarten. Also das ist halt ein Problem, ne? Ja, aber es ist so, man denkt sich die ganze Zeit so, bei der, die sich outen soll, oute dich doch einfach. Es ist doch, ja, du lebst mit der Frau zusammen. Und, es ist doch nicht dein Problem, dass dein Vater irgendwie für die Republikaner durchstarten will, ja? So what? Und outen willst du dich sowieso? Dann steh doch jetzt einfach zu deiner Freundin. Und bei der anderen denkt man sich die ganze Zeit so, mach bitte einen anderen Gesichtsausdruck als diesen und geh einfach. Also, es ist ärgerlich. Es ist wirklich ein ärgerlicher Film.
Gut, also ja, wie schwer Partnerin das ist, zu outen, das können wir nicht beurteilen, aber ja.
Ja, wenn der Partner oder die Partnerin nicht zu einem steht, ist schon irgendeine scheiß Situation. Also ob jetzt
Outen
oder
lassen.
Sonst irgendwas.
Da muss man so gehen.
Also das ist, meinst du mich oder meinst du nur ein Bild von mir, was du gerne hättest oder so?
Also ja, genau. Dann muss man es einfach lassen. Und wenn man halt einfach über Tage hinweg gedemütigt wird, dann sollte man einfach gehen. Also, ärgerlich, ärgerlich. Ich möchte wieder schöne, entspannte Weihnachts-Rom-Coms mit nicht glaubhaften, aber annehmbaren Happy End.
Ja, aber wenn du im Oktober schon anfängst, bist du ja schon ein bisschen selber schuld. Also was da so auf den Regalen liegt, das ist halt auch schon vom letzten Jahr.
Ja, ist halt auch vom letzten Jahr. Ja, ich habe halt gedacht, ich gebe Kristen Stewart mal eine Chance, aber...
Und Alison Brie auf jeden Fall über in Community gucken, ganz wichtig.
Alison Brie ist immer super. Die ist auch hier super, muss man schon sagen. Ist auch, also die hat mir wirklich Spaß gemacht. Die habe ich wirklich gefeiert in fast jeder Szene. Habe ich auch lauter gesagt, aha, die ist so gut. Weil es einfach, ja, die ist so ultra zynisch und ultra, aber eben nicht Mila Kunis zynisch, sondern so auf so eine ganz lustige Art. Also die fand ich toll. So völlig drüber natürlich.
Ich muss an Käse denken, wenn ich Brie höre, aber das ist nur mein Gehirn. Ich habe heute Mittag einen Podcast gehört, wo irgendwie sie einen Wettbewerb daraus gemacht haben, eine Top-5-Liste von Personen, die einen Namen haben, der nach Essen klingt. Da tauchte Brie Larson auf, deswegen.
Ich weiß nicht, die heißt Brie Larson, oder?
Wer?
Hier, oder? Bob?
Nein, Alison Brie.
Alison Brie.
Alison Brie, ah genau. Nämlich Brie Larson, das ist die aus dem Marvel-Film, gell?
Ich glaube, ja.
Ja, und die verwechsel ich mir mit Brie Olsen, was diese Pornodarstellerin ist, mit der Charlie Sheen mal in dieser Dreierbeziehung zusammengelebt hat.
Okay.
Was mich dazu weißt.
Ja, was mich dazu verleitet, das war nämlich gerade, das war die Sache, als er sich gerade irgendwie geoutet hat als HIV-positiv, war doch das gerade, dass er eben mit denen, da war noch nicht ganz klar, ob er die vielleicht angesteckt hat oder so, da war das gerade in den Medien und dann kam dieser Marvel-Film und da hieß es eben, ja, Brie Larson, bla, und ich dachte so, Brie Larson, das ist doch diese Pornodarstellerin, die jetzt gerade wegen Charlie Sheen in den Medien war. Das ist aber komisch. Und dann musste ich auch erstmal googeln und habe dann herausgefunden, dass das eine andere ist, dass sie andere Art von Filme macht.
Ja, diese Breeze, ne?
Ja, Breeze.
Die heißt gar nicht, Brie Olsen schreibt sich aber auch nicht wie der Käse, sondern mit Doppel-E.
Ja, ist gut, das ist ja was ganz anderes.
Heißt eigentlich Rachel Marie, also das ist gar kein echter Name.
Ja, wie alle Pornodarsteller. Ja. Also, könnt ihr euch sparen, braucht ihr nicht schauen.
Zack, geschenkt. Mhm. Jetzt bin ich ja gespannt, dass du mir mal diesen schwedischen Film nochmal vorsprichst. Ad Döder et Barn, vermutlich ganz anders.
Das ist ziemlich akkurat. Das Döder klang irgendwie ein bisschen komisch, aber.
Ja gut, ich bin betrunken, vielleicht liegt's daran.
War sehr svenska.
Ich hab eben meinen Wein noch ein bisschen mit Saint-Germain verlängert. Was auch nicht hilft, den Alkohol zu reduzieren.
Nee, aber es hilft, den Saint-Germain leer zu kriegen, bevor er umfällt.
Ja, das sieht schon wieder so gelb aus. Also.
Döder et Barn, ich suche noch, wo ich was darüber geschrieben habe. Es muss schon ziemlich lang her sein, weil es mir schon ein bisschen.
Du hast ihn noch vor Monaten aufgetragen.
Ja, wollte gerade sagen, müsste mal 600 Seiten zurückblättern, das könnte.
Könnte sein. Ja, ein Kurzfilm von 1953. Basierend auf einer Kurzgeschichte.
Aber so lang liegt er noch nicht bei uns in der Liste.
Nicht ganz so lang, nein. Er ist auch von Netflix ein paar Jahre nach 1953 erst publiziert worden. Basierend auf einer Kurzgeschichte von 1948 von Stig Dagerman, die ich in meinem Schwedisch-Studium gelesen habe. Und die wir da, glaube ich, interpretieren mussten oder sowas. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber sogar einen Test geschrieben haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir die ziemlich intensiv besprochen. Und was ich aber nicht wusste, doch, was uns gesagt wurde, aber was ich noch nicht gesehen hatte, war, dass es eben eine Verfilmung gibt für die Nationalföreningen für Traffic Säkerhetens Främjande, also für die Vereinigung für die Verkehrssicherheit. Das war halt im Endeffekt der siebte Sinn. Das ist praktisch der siebte Sinn auf Schwedisch in den 50ern.
Oh, da hat der siebte Sinn ja bei uns auch noch sehr humoristisch, also die aus heutiger Sicht.
Der war nicht humoristisch.
Ja, es war.
Gar nicht.
Aus heutiger Sicht wirkt das böse, aber irgendwie mit so einer gewissen Komik, die man auch nicht daraus.
Das stimmt. Naja. Siebte Sinn, hast recht, wirkt komisch. Dieser Film hier wirkt gar nicht komisch. Stefan, sag du doch mal was dazu. Soll ich erstmal den Inhalt zusammenfassen?
Ja, ich kann ihn auch einfach hart spoilern, also. Ich denke, ein Kurzfilm von 1953, ja stimmt,
ja, vor allem
fängt
er
an mit.
Er wird ja am Anfang gespoilert.
Irgendwie gleich wird ein Kind sterben sozusagen.
Genau, dieser Mann fährt über diese gemütliche Landstraße und er wird ein Kind töten.
Ja.
Also es ist schon, es lässt nichts aus eigentlich. Und hier dieser Mann rasiert sich gerade, er wird in ein paar Minuten sein Kind verlieren.
Und diese Frau macht das und sie wird in, genau, und dieses Kind wird noch Zucker holen gehen. Und die Frau wird sich ärgern, dass sie ihr keinen Zucker gekauft hat und dafür ihr Kind losgeschickt hat.
Ja.
Und die Frau und der Mann fahren nach Hause, schweigend. Und wenn sie sich trennen, werden das in aller Stille tun, weil sie haben ein Kind totgefahren oder er hat ein Kind totgefahren.
Also, ja.
Ja. Mhm. So krass unerfreulich, so
krass, krasser Downer. Ich habe jetzt Tränen in den Augen. Allein, ich finde, er ist halt wirklich berührend. Also mir geht das wirklich nah.
Es funktioniert so unfassbar gut.
Ja, ja.
Und gerade wenn man bei uns da diese vielbefahrene Straße vor der Tür hat, ich habe ja eh immer Angst, wenn bei uns die Tür aufgeht, dann will ich beide Kinder in der Hand haben, sonst drehe ich durch. Also.
Und ich meine, genau das wollte er bewirken 1953 und genau das bewirkt er heute noch.
Heute, das ist halt krass.
Das ist krass, ja. Das ist wirklich krass. Also funktioniert, also ich muss sagen, er ist wirklich fantastisch gemacht, weil also er funktioniert so gut. Er macht, ja, wie wir gesagt haben, er hält ja überhaupt nicht hinterm Berg mit dem, was er zeigen wird. Also das ist ja, da ist ja kein Schreckeffekt drin oder nichts, ja. Also der erzählt das mit einer ruhigen Musik im Hintergrund, mit einer komplett Stimme aus dem Off, wird halt diese Kurzgeschichte im Endeffekt erzählt, vorgelesen. Ich glaube in Ausschnitten, das ist nicht ganz der ganze Text, aber fast. Man weiß die ganze Zeit, okay, wo darauf das hinausläuft, man weiß, was passieren wird, trotzdem ist es unglaublich spannend, weil du denkst die ganze Zeit so, oh, vielleicht wird es ja doch nicht totgefahren, bitte nicht, nein, bitte, ja, und
man fiebert richtig. Das können die jetzt nicht machen, das können die nicht machen.
Ja, doch, und das Kind wird totgefahren. Also es ist wirklich schlimm. Es ist richtig schlimm. Aber grandios gemacht. Also es ist ein Kunstwerk, ein Kurzfilm-Kunstwerk. Das kann ich nicht anders sagen. Deswegen wollte ich auch, dass es noch jemand von euch schaut, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt aus Nostalgie zu meinem Schwedischunterricht das so rezipiert, sondern ich finde, es wirkt einfach unheimlich stark.
Es ist wirklich gut gemacht. Es ist wirklich unerfreulich.
Ja,
also,
es ist wirklich unerfreulich.
Alle, die ihr Kinder habt, spart's euch. Aber wenn ihr einen beeindruckenden Kurzfilm, der bald 70 Jahre alt, 70, oder? Ja.
Ja. Unheimlich zeitlos.
70 Jahre alt ist, sehen wollt, guckt ihn an. Wir haben jetzt alles gespoilert. Wir haben auch die Gags, also Gags in Anführungsstrichen, also so.
Alle Gags erzählt.
nicht Gag, aber so alles, was so passiert.
Alle Kunstkniffe,
an Drehungen und an Wendungen, ist alles erzählt.
Macht aber nichts.
Der Film ist komplett in Schwarz-Weiß und er funktioniert trotzdem. Also auch wenn man den da bei uns auf dem Kurzfilmfestival, das es jetzt leider nicht mehr geben wird, weil das sich der Verein gerade auflöst, der wäre nicht hinter den anderen Filmen nachgestanden. Ja, er wäre vielleicht einen Hauch langsamer erzählt, aber er wäre in seiner seiner Message, ja, also kann ich Nachricht sagen.
Aussage,
nicht weniger stark gewesen als irgendwie ein schnell inszenierter Horrorfilm oder ein Animationsfilm irgendwie von der Ludwigsburger.
Auf dem Festival erwarten die Zuschauer in der Regel, dass noch irgendein meist humoristischer Twist kommt am Ende. Also so richtige Downer-Filme gibt es da zwar auch schon, aber es ist schon eher selten, ja?
Ja, genau, kam aber eben eher selten. Das war dann, ein, zwei lustige, dann kam so ein Hammer und dann kam aber noch mal was zum
aber Lachen. Aber so ein krasser Downer, also da hätten die schon ganz schön geschluckt. Also es ist schon, kann ich mich kaum erinnern, dass mal so ein Downer, ich meine, klar, es wurde mal irgendwie Krieg thematisiert oder sowas, aber so ein Ding, also es ist wirklich ein krasser Film. Und ich bin ja überhaupt niemand, der mit alten Filmen irgendwie sozialisiert ist und damit gut kann oder so, aber der Film drückt einfach die Knöpfe. Das ist, der ist sehr zeitlos.
Das ist wirklich beeindruckend.
Ja.
Na.
Bob, ich weiß nicht, vielleicht nichts für dich.
Nee, ich habe mal gesehen, wie ein junger Mann von einem Bus überfahren wurde, also angefahren wurde und dann, ich glaube, ich habe da präsente Bilder vor meinen Augen, ich brauche da nicht noch mehr von.
Ich wurde mal von einem Bus angefahren.
Echt?
Mhm.
Was?
War der schnell?
Nee, der war langsam, aber es hat auch wehgetan. Das war am Schuldings, Schulbushaltestelle und eben sich zusammen knäuelnde Kinder am Straßenrand und der Bus kommt und fährt an und hält eben bei uns. Und ich habe halt irgendwie nicht hingeguckt zum Bus und habe halt den Spiegel an den Kopf gekriegt. Vom Bus. Ja, war schmerzhaft und er war nicht schnell, ja. Also er stand da schon fast, aber ich habe ihn halt bang an die Birne gekriegt.
Das ist tatsächlich eine Angst, die ich immer habe. Es gibt hier bei uns so eine kleine enge Straße, wo der Bus durchfährt, wo wir gelegentlich durchwandern, weil das da hinten in der Richtung liegen Supermärkte und Spielplätze und alles mögliche. Also wir gehen da häufiger mal durch. Und er hat nur sehr schmale Gehwege und an der Straßenseite kannst du halt laufen und an der Seite, wo du abseits der Straße bist, da hängen die Büsche so über die Zäune rüber. Das heißt, du hast immer irgendwie eher mal so das Gestrüpp im Gesicht. Und dann lasse ich meine Tochter immer auf der Gestrüppseite laufen, weil sie dann noch so halb unter die Büsche passt, aber sie kommt halt auch immer so ein Stückchen da weg, weil sie da nicht so ran will, weil sie da auch natürlich nichts im Gesicht hängen haben will. Und ich laufe dann auf der Seite der Straße so schon quasi mit dem Fuß auf der Bordsteinkante, wenn du so willst, damit sie noch ein bisschen Platz hat. Und dann hörst du den Bus von hinten ran an. Und jedes Mal denke ich, der Spiegel, ich bin wahrscheinlich auf der Höhe von dem Spiegel. Ich habe ihn bisher noch nicht abbekommen und der Bus hat mich noch nicht erwischt. Aber diese Angst habe ich jedes Mal in dieser Straße.
Vielleicht solltest du mal deine Taschenheckenschere mitnehmen und einfach die Büsche trimmen.
Das sind ein paar hundert Meter, da habe ich was zu tun.
Ja, kannst ja jedes Mal zwei Äste abschneiden. Und da rumliegen lassen. Und dann kommt irgendwann die Polizei und sagt so, Sie dürfen hier ihre Äste nicht rumliegen lassen. Also nicht zu dir, sondern zu dem Hausbesitzer. Und dann
hab ich's schneidet geschafft, das irgendwann.
Ja.
Das ist eine gute Idee, ja.
Einfach mit auf die Gas werfen, dann kann auch der Bus nicht mehr.
Vielleicht sollten wir einfach auf der Straßenseite laufen, weil da parken Autos noch zur Begrenzung. Vielleicht ist das die Lösungsidee, ja. Aber ich kann ja gar nicht sagen, warum wir das nie machen. Aber
Ich glaube einfach großflächig das Zeug abhacken und auf die Gas werfen. So schnell ist die Polizei gar nicht, also so schnell kannst du gar nicht gucken, bis die Polizei da ist und irgendjemanden verhaften oder beschimpfen will oder verdonnern will, aufzuräumen oder sowas.
Die haben mir hier immer nur Strafzettel dran gemacht, wenn meine Fahrzeuge hier auf der Straße mal wieder keinen TÜV mehr hatten. Aber das Problem habe ich ja jetzt nicht mehr.
Ja. Weil die jetzt TÜV haben, oder?
Weil ich alle Fahrzeuge, die drohten, keinen TÜV zu haben, verkauft haben.
Also. Ah, ja. Kann man so machen. Oder man lässt einfach einen TÜV machen.
Ja. Filme und Serien mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Der Christoph möchte über die Kaiserin sprechen.
Oh ja, gerne.
Sissi oder eine andere?
Natürlich Sissi, wen denn sonst? Gibt doch nur eine Kaiserin.
Fahr übermorgen durch Österreich, vielleicht muss ich jetzt zuhören.
Ja, vielleicht solltest du diese Serie noch schauen, diese neue Netflix-Serie. Praktisch eine Neuverfilmung von unserem geliebten Weihnachtsdreiteiler Sissi. Ich weiß jetzt die anderen nicht.
Immer wenn einer Sissi sagt, muss ich an diese Sketch-Reihe aus Bully Parade denken, wo
ja, klar,
Bully Sissi gedingst hat. Und
ja, selbst das ist irgendwie authentischer und historischer als diese Serie hier. Habe ich jetzt gespoilert schon?
Ein wenig.
Also, ich dachte ja.
Hast du nicht letzte Woche schon on air gesagt, dass du das nicht? Also habe ich es meiner Gattin weitergegeben, die nämlich irgendwie. Ah ja, ich gucke jetzt gerade, ich glaube, sie hat The Queen nochmal geguckt oder The Crown?
Ja, The Crown
hat Queen? Ja. Crown? Irgend sowas. Ja, davor hat sie Bridgerton geschaut.
Irgendeine hat meine Frau auch gerade, ja.
Und da habe ich gesagt, die Kaiserin muss nicht gucken. Nee, das gucke ich nicht, Deutsch, habe ich keine Lust zu. Okay, ist ja, also ich will nicht nur warnen, weil der Christoph mich gewarnt hat.
Und damit spricht sie ein, ohne es zu wissen, spricht sie ein Hauptproblem dieser Serie an, aber dazu komme ich jetzt gleich. Jetzt erstmal zu dem, was ich erwartet hatte. Ich weiß, der Pop wird mich jetzt wieder schelten, weil hier kannst nicht, die Serie ist nicht dafür verantwortlich, was du erwartest. Ich dachte, dass das jetzt einfach Sissi ist, aber eben in historisch korrekter oder in irgendwie realistischer oder ja, so wie ja heutige Serien zum Teil sind. Weil Sissi ist ja, also der alte Sissi-Film oder Sissi-Filme, das ist ja 50er Jahre Kitsch, gell? Oder 60er Jahre Kitsch, kann man nicht anders sagen. das geht ja in eine, ich will nicht sagen, dass es ein Heimatfilm ist, aber das geht ja schon in die Richtung. Ne?
Das
ist
aber
ja
deswegen gucken so, die Leute das doch, oder? Weil das eben sowas
ja,
ist,
oder? Genau. Die gucken das aus Nostalgie natürlich, weil sie damit aufgewachsen sind, aber die gucken das auch, weil es einen gewissen Charme hat, weil Romy Schneider auch einen gewissen Charme hat, muss man sagen. Weil das ist natürlich total cringe, aber es ist konsequent in seinem Cringe. Zum Teil ja auch slapstickhaft, da sind ja total alberne Slapstick-Figuren mit drin. Also dieser Hofmarschall oder was das ist ja total lächerlich. Aber egal.
Ist hier ein Christian Tramitz-Ding.
Ich glaube, spielt er den? Ja, könnte sein, ja? Ja, kann sein. Und was Bully Herbig und Tramitz und so richtig machen, und das ist das Hauptproblem, was ich mit dieser Serie habe, eins der Hauptprobleme, ist, sie sprechen wenigstens in einer Art Originalsprache. Und das macht auch Romy Schneider und die alten Filme, die sprechen ja bayerisch-österreichisch, gell? Was ja vernünftig ist, wenn du das, ich meine, klar, die haben nicht diesen Dialekt, der heute in Österreich gesprochen wird, der war nicht genauso damals, ja, das ist schon klar, die haben ein anderes Deutsch, ein anderes Österreich gesprochen, aber die haben halt irgendeinen österreichischen Dialekt gesprochen oder bayerisch, weil Sissi kam ja aus Bayern, glaube ich, gell? Nee, die sprechen hier alle knallhartes Hochdeutsch, die könnten auch aus Hannover kommen. Und zu dem Thema, was deine Frau sagt, das ist mir zu deutsch. Ja, mir ist das auch zu deutsch. Das sollte viel österreichischer sein. Es hat halt null österreichischen K&K-Charme. Null. Es ist ödes, es ist wie Bridgerton im deutschen Dub zu schauen. Es ist ganz schlimm. Also dieses, oder wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, die sprechen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es ist richtig furchtbar, die Sprache.
Okay.
Ja, genau, eben nicht okay. Was halt den Charme komplett auf null runterschraubt. Ja, es hat null Charme. Die Schauspieler sind sowas von farblos. Es ist grotesk, wie farblos die sind. Also auch die Sissi, die hier auch so spritzig unterhaltsam sein soll. Deswegen verliebt sich halt der Franz dann auch in sie, gell? Und nicht in ihre hässliche Schwester.
Siehst du, man kann das nicht ohne.
So ist es, machen. Man kann das nicht anders, genau, das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, ja. Aber sie schaffen das. Und damit wird es halt total tröge und öde und aha. Und es ist aber halt inhaltlich, ich meine, wenn sie jetzt inhaltlich wenigstens ein hartes Historiendrama draus gemacht hätten, ja, und gezeigt hätten, dass die Sissi einfach nicht alle Hasen im Rennen hat und und so weiter. Ja, das hätte ich gesagt, ja, okay, dann ist es eben Hochdeutsch, aber dafür zeigt es halt die Geschichte irgendwie richtiger. Aber es ist genau der gleiche Kitsch-Scheiß wie damals, fast noch schlimmer, fast noch oberflächlicher. Es geht noch mehr davon, irgendwelche Kaiser oder Baldkaiser bei einem Ball aufzureißen, ich will schon fast sagen, bei einer Party aufzureißen, weil es wirkt eigentlich eher so wie, komm, wir reißen den Typ auf der Party auf, weil wir halt so spritzig und so schlagfertig sind. Ich meine, die alten Sissi-Filme, die hatten ja auch noch so ein bisschen was Politisches, ja, das war ja so, sie hat dann ja auch Politik gemacht mit den Ungarn und so, ja, also das hatte das ja alles. Ob das diese Serie auch hat, weiß ich nicht, weil ich nach der zweiten Folge abgebrochen habe, weil ich einfach Dicke hatte. Meine Frau hat es übrigens auch abgebrochen, glaube ich. Ich kann es nicht beschwören, aber ich hoffe es. Es ist, ja, es ist ärgerlich, was das angeht. Dann, es ist furchtbar öde. Also ich bin bis zur Hochzeit gekommen, bis zu ihrer Hochzeit, die ja im Original auch so überbordend und auch irgendwie bewegend sein sollte. Das wird hier auch irgendwie angedeutet, aber es wird nicht transportiert. Es lässt einen völlig kalt. Diese Hochzeit, ja, ich sehe, dass die heiraten mit einer vollen Kirche und sie dann rausgeht und draußen die Menge jubelt, die zum Teil in Slow-Mo, vielleicht tue ich dem Film jetzt Unrecht, weil es mich so gelangweilt hat, aber ich hatte das Gefühl, der Jubel ist in Slow-Motion, was ihn einfach nicht spannender macht. Und da passiert auch nichts. Sie geht da raus, wird voll gejubelt und geht zur Seite weg. So, wo ich dachte so, okay, kommt jetzt wenigstens irgendeine Interaktion oder sowas? Nee, es wird einfach in Slow Motion gejubelt und es soll dann irgendwie bewegend sein, aber es ist null bewegend. Null! Es berührt mich gar nicht. Und Kitsch berührt mich eigentlich schon. Also, selten hat mich etwas so wenig berührt wie das. Und dann alles auf Hochdeutsch. Und historisch so inkorrekt. Also, diese Serie macht alles falsch. Alles.
Okay. Ich muss mich korrigieren. Der Feldmarschall wurde von Rick Cavanian gespielt.
Ah, ja, richtig.
Kramitz hat Franz gespielt.
Sissi,
Franz. Mhm. Ich sehe immer nur das vor mir. Es ist so.
Okay.
Ja, und das hat mehr den Spirit und den Atem der alten Sissi-Filme und damit auch der Nostalgie. Auch, ne? Natürlich, als das jetzt. Ja, das jetzt macht einfach alles falsch. Es gibt uns nichts Neues und alles, was damals Charme hatte, lässt es weg. Also es ist ist totaler Fail.
Also null Punkte.
Völliger Fail. Null Punkte. Es ist wirklich, es kann nichts mit geringem Aufwand nichts erreicht, um Kapi Winter zu zitieren.
Okay.
Gut, also Sissi Bully Parade bei YouTube eingeben und einfach alle Folgen von Wechseljahre einer Kaiserin schauen. Dann mehr
hat
davon.
Hat man vielleicht mehr Spaß. Ja, das kann gut sein.
Ja, vielleicht.
Jetzt wollte ich gerade von dem einen Professor zum anderen überleiten und dann habe ich gesehen, dass da gar nicht Habermas, sondern Habermann steht.
Schön.
Heieiei, da wäre ich aber ganz schön ausgerutscht am Schluss. Ja, was und, ist denn Habermann?
Habermann ist was ich aus familiären Gründen geschaut habe. Und weil ich hin und wieder gern mal einen Kriegsfilm schaue. Das ist ein Film, der im Sudetenland spielt und familiär deswegen, weil mein Vater ja im Sudetenland geboren ist, also auch noch zur Zeit, als das eben das Sudetenland war. Und ich darüber wenig weiß, muss ich gestehen. Also ja, ich weiß, dass die vertrieben wurden und so und ich weiß, dass sie auch zu Recht vertrieben wurden, aber viel mehr weiß ich nicht. Und das ist jetzt eine deutsche Verfilmung von einem deutschen, also sudetendeutschen Müller, der eine Mühle betreibt, also nicht, wohl doch auch Korn und Sägemühle im Sudetenland und zwar eben, wir sehen hier die Zeit so, ja, wo es halt interessant war, gell? Also so von, ich glaube, 38 bis 45. Also die Zeit des sogenannten Anschlusses des Sudetenlandes oder von Böhmen und Mähren eben ans Deutsche Reich und wir sehen so die Konflikte, die das so mit sich bringt, dass dann eben die SS als praktisch als administrative Gewalt ins Sudetenland gekommen ist. Vorher haben ja dort Deutsche und Tschechen praktisch koexistiert, was nicht so richtig, es wird so angedeutet, aber nicht so richtig gezeigt, in welcher Form das war. Man hat schon so das Gefühl, das kann ich nicht beurteilen, ob das wirklich so war, dass eben die Deutschen da auch vorher schon als die Herren aufgetreten sind und die Tschechen eben als die Arbeiter. Da habe ich einfach zu wenig Wissen drüber, was peinlich ist, weil ich das haben sollte aus familiären Gründen. Und dann kommen halt die Nazis oder die vor allem die SS eben, also die Nazis in Form der SS, gespielt von Ben Becker, was natürlich grandios ist. Ja, dann halt die üblichen Nazi-Gräuel an den Tschechen und sowas ist, ja, was man halt erwartet. Wir haben dann so eine persönliche Geschichte, dieser Müller, der von irgendeinem Tatortkommissar gespielt wird. Ich kenne die Tatortkommissare zu schlecht, deswegen weiß ich nicht, welcher das ist, aber ich glaube, es ist ein Tatortkommissar. Und seiner Frau, gespielt von Hanna Herzsprung. Lustig, ich habe jetzt jede Woche so einen Hanna Herzsprung-Film, hatte ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch schon. Ja, also ich finde Hanna Herzsprung nicht gut besetzt da drin. Das, ich mag sie auch nicht besonders, das liegt vielleicht auch daran, aber ich finde, sie ist viel zu farblos. Also das Problem mit Hanna Herzsprung, finde ich, ist, überhaupt das allgemeine Problem, ist, dass sie so als eine der Aushängeschilder des deutschen Kinos dieser Generation gesehen wird oder halt das ist und deswegen einfach in alles Mögliche besetzt wird. Und hier wird sie halt auch in eine Rolle besetzt, wo sie, finde ich, nicht wahnsinnig gut reinpasst, sondern sie spielt eine Tschechin, die eben von diesem Deutschen geheiratet wird und die halt so, die soll halt so der heißeste Feger im Ort sein, ja? Also die, sie so, alle sind neidisch, dass er sie bekommt. Und ich weiß nicht, ob ihr Hannah Herzsprung auf dem Schirm habt irgendwie. Die ist halt schon eher eine graue Maus, gell? Also ist halt, ja, man kann die ganz, ganz niedlich finden oder so. Aber die ist halt nicht ein heißer Feger. Die ist halt wirklich eine graue Maus. Was ich so absurd finde, ist, dass halt ihre Freundin, gespielt wird von Franziska Weiß, die, glaube ich, auch eine Tatort-Kommissarin ist.
Also, wo du gerade noch mal beim Tatort-Kommissar bist, das ist Berlin mit Merit Becker zusammen.
Ah, genau. Franziska Weiß könnte auch eine Polizeirufkommissarin sein, weiß ich jetzt nicht genau. Die finde ich sehr, sehr heiß. Ich kann verstehen, dass sie nicht jeder toll findet, aber die ist so jemand, wo ich sagen würde, okay, die kann man als heißen Feger bezeichnen, ja? Also, die ist zwar, glaube ich, auch ein bisschen älter als Hannah Herzsprung, ja, so what? Aber die ist echt, die kann man echt hot darstellen. Also die hätte viel besser in die Rolle gepasst. Vor allem eben, sie soll halt, sie spielt eine Jüdin mit blauen Augen. Also sie hat einen jüdischen Hintergrund, irgendwie ihr Vater war Jude oder sowas. Und es wird halt immer ganz, ganz präsent, also jetzt Hannah Herzsprung, ne? Ganz präsent in ihre blauen Augen gefilmt, um sie eben zu zeigen, so, okay, sie hat blaue Augen, also sie sieht total deutsch aus. Und so, das hätte halt viel besser gepasst, wenn Franziska Weiß das gespielt hätte. Und ich dachte so, ja, aber sie ist halt nicht so bekannt, deswegen macht das Hannah Herzsprung. So, ah. Und ich dachte so, vertane Chance, ihr hattet die richtige Schauspieler für diese Rolle, warum habt ihr sie nicht genommen? Egal. Ja. Zu dem Film, wie der weitermacht, also er ist halt unerfreulich, wie man das erwartet, gell? Erwartungsgemäß unschön. Er erzählt uns trotzdem, das hatte ich ja gehofft, nicht so richtig viel über das Sudetenland und über die ganze Geschichte. Ja, er erzählt uns, dass Nazis ganz böse sind, dass Tschechen Untergrundkämpfer und oder Diebe oder irgendwie Verbrecher sind oder ja, also irgendwie komisch. Und dass dieser Habermann, der wohl eine reale Person ist, so eine Art Oskar Schindler ist, nur halt im Sudetenland. Aber in lame. Also, ich weiß nicht. Es war so, ich will nicht sagen, mit wenig Aufwand nichts erreicht. Es war schon Aufwand da und es war auch, er hat auch ein bisschen was erreicht, aber er hat nicht das erreicht, was er hätte erreichen sollen, finde ich. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er halt mal ein Schlaglicht auf diesen Teil dieses Krieges und dieser Zeit setzt und dass man irgendwas darüber lernt. Aber viel gelernt habe ich nicht. Ich habe wieder gelernt, dass die SS ganz böse ist und dass Juden verfolgt wurden. Ja, und dass das Unterdrückte dann eben, wenn sich das Blatt wendet, eben erbarmungslos werden. Ja, das wusste ich vorher schon. Schade irgendwie. Gut,
dann tragen wir das noch nach. Franziska Weiß spielt auch Tatort und zwar Julia Groß heißt die Rolle. Und das ist irgendwie LKA und Hamburg und Hannover und irgendwas, keine Ahnung.
Ah, gut. Ja, also ist kein schlechter Film. Ist auch nicht sehenswert, also das kann man schon anschauen, aber nur noch ganz kurz, weil er wird nämlich Ende Oktober aus dem Programm genommen, deswegen habe ich ihn jetzt auch noch geschaut. Es vertanes Potenzial leider ein bisschen. Kann ich nicht anders sagen. Hannah Herzsprung, bitte besetzt sie besser. Es mag eine tolle Schauspielerin sein, aber sie hat nicht in diese Rolle gepasst. Also ich meine, ja, leidende Ehefrau, Verfolgte, das können viele spielen, ja, da brauchst du nicht einen Herzsprung für. Aber der heiße Feger ist sie halt nicht. Also, ja, das ist so, das war einfach nicht glaubhaft. Hätte mir lieber Paulina Roschinski genommen. Nee, hätte auch nicht gepasst. Überhaupt nicht gepasst.
Naja. Gut, ja.
Ah, ja. Sehr schön.
Dann vielleicht doch lieber Habermas.
Doch, Paulina Roschinski hätte doch besser gepasst, wenn ich mir recht überlege. Doch, doch.
Meinst du, man könnte irgendwas von Habermas mit Paulina Roschinski verfilmen?
Man kann alles mit Paulina Roschinski. Oh Gott, ich bin betrunken. Ich habe nichts von Habermas gelesen, muss ich gestehen, deswegen weiß ich es nicht. Da könnten wir mal den Daniel befragen. Daniel, wenn du weißt, wie Paulina Roginski ist, sag uns doch bitte mal, was man von Habermas verfilmen könnte mit ihr.
Das würde mich auch interessieren, ja. Wir sollten ihn in einer der nächsten Sendungen mal einladen, um genau dieses Thema nochmal vertiefend
aufwerfen,
abschließend zu behandeln. Ich denke, genau. Habermas kann man auch mittlerweile abschließend behandeln, oder?
Ich denke schon, ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Habermas. Ich weiß nur, dass er zwei Häuser weiter gewirkt hat, von meinem Institut aus gesehen, von KP Winters Institut aus gesehen. Nee, drei Häuser weiter.
Tja.
Ah ja, gut. Ich habe den sogar mal gesehen in der Vorlesung, also gehört. Wirklich? In der Vorlesung, ja, ja.
Krass. Ist der nicht schon ewig tot?
Nein, der lebt noch.
Aber der lebt noch. Ich glaube, der veröffentlicht auch noch.
Krasser Scheiß.
War der nicht auch mit dem hier Ratzinger so dicke?
Ich glaube, du verwechselst ihn gerade. Nee, du verwechselst ihn gerade.
Ich meine, die haben was zusammen. Zumindest, also vielleicht waren sie nicht dicke, vielleicht waren sie auch genau konträr und haben immer.
Oder habe ich gerade eine völlig falsche Vorstellung, wer Habermas ist? Das kann auch sein.
Meinst du vielleicht Adorno?
Nee, ich meine nicht Adorno. Ist Habermas nicht so ein Adorno-Schüler? Nee.
Ja, doch.
Doch schon, gell?
Ja.
Okay. Nee, also dann bin ich nicht völlig schief gewickelt.
Okay, ich glaube, wir müssen.
Soziologe. Frankfurter Schule. Ja, doch, ich bin nicht völlig falsch. Ja, ja. Nee, aber ich glaube, du verwechselst. Du schmeißt da, glaube ich, gerade zwei Durcheinander. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht weißt du auch einfach mehr als ich.
Vielleicht hören wir jetzt mit dem Thema einfach auf, bevor wir uns noch tiefer eingraben.
Nein, ist doch super. Um Kopf und Kragen ist das Beste.
Katholische Akademie Bayern.de, Josef Ratzinger und Jürgen Habermas im Gespräch.
Echt?
Ja. Krass. 2004. Okay. Dialektik der Säkularisierung. Na, über Vernunft und Religion.
Mann, oh Mann, jetzt musst du mir was über Katholizismus beibringen.
Ich glaub, ja, aber hallo. Perlentaucher.de, was ist denn das für eine Seite?
Sag mir irgendwas.
Ja, das kenne ich auch.
Was? Wieso kennt ihr das denn?
Auf eine negative Weise sagt mir das irgendwas.
Das Kulturmagazin.
Ja, das habe ich schon öfter mal verlinkt,
glaube ich. Doch, hier, Dialekt, das ist ein Buch von den beiden. Siehst du?
Echt?
Ja.
Ey, was du alles weißt.
Ja.
Das ist bestürzend.
Der Cheftheoretiker des kommunikativen Handels, Jürgen Habermas, und der Vorsitzende der katholischen Glaubenskongregation, Kardinal.
War auch schon ein bisschen her, gell?
Ja, von 2004, aber mein Gott, sind 18 Jahre her. Der war ja zwischendrin Papst. Also, als der Papst war, hat er sich nicht mehr mit einem Philosophen unterhalten. Da war das Thema durch. Da wusste er alles.
Weißt du's?
Ja, vermutlich haben sich da auch noch unter. Also vielleicht schätzen die beiden sich. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich eigentlich von aus, ja. Lebt er eigentlich noch? Ich glaube, er lebt noch, gell? Leben beide noch. Beide Päpste. Und Habermas auch. Alle leben
noch. Ich dachte, jetzt hast du Habermas auch noch zum Papst gemacht. Das ist der dritte Papst, das ist der Philosophie-Papst.
Also wenn es zwei gibt, kannst du auch drei. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Papst übrigens diesen Sommer zurücktritt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, es gab so Anzeichen dafür, die ich überzeugend fand, dass er im September zurücktritt. Hat er nicht gemacht.
Also,
ja, gab's so ein paar, ich weiß es jetzt nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, weil ich ja auch betrunken bin. aber es gab so Anzeichen, die durchaus, ja, wo man sich Hoffnung machen konnte, dass er zurücktritt. Aber es ist natürlich auch seltsam, wenn er der zweite zurücktritt, gell, wenn es dann drei Päpste gibt.
den Job einfach keiner mehr will.
Wäre geil gewesen, ja.
Musst du nochmal diesen Film machen mit den zwei Päpsten. Die drei Päpste dann noch aus Hollywood hinterher schieben.
Super,
wenn Anthony Hopkins nochmal ran muss oder wer auch immer.
Ja, fantastisch.
Immer beide so nach und nach zu seinen Audienzen antanzen und erzählen ihm, was er alles falsch macht. Großartig.
Das ist echt.
Ich bin gespannt, wie lange es noch macht. Ich glaube einfach, dass er zurücktritt. Wenn der Ratzinger, also der Benedikt schon gestorben wäre, dann wäre er vielleicht zurückgetreten. Aber das ist natürlich komplette Kaffeesatzleserei. Mal gucken,
ob er noch erlebt. Warum glaubst du, dass er zurücktreten sollte?
Naja, im Endeffekt, also das haben wir ja bei Johannes Paul II. Gesehen, ist das sinnvoll, dass man als Mumie, die halt eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist, noch auf diesem Thron sitzt. Also es ist halt Quatsch eigentlich, gell?
Ist das so? Der war doch noch so jung und dynamisch, als er das wurde. Hat der abgebaut irgendwie? Hab ich da was verpasst?
Welcher? Der Franziskus?
Ja.
Also jung war er nicht, dynamisch war er, ja. Und also er ist halt auch mittlerweile schon relativ alt. Und er hatte eigentlich am Anfang gesagt, er will das nicht lange sein. War aber halt geblufft, offensichtlich. Und ja.
Gut, er ist 86 weiß nicht. Geworden, das stimmt, aber. Also das ja, ist ja. Jetzt sozusagen, ist das so ein Dammbruch jetzt, dass der dass das jetzt
das ein halt die Frage.
Job ist?
Das ist die Frage, ob das ein Dammbruch ist. Ich hatte eigentlich gedacht und gehofft, dass es ein Dammbruch ist. Aber zum Dammbruch wird es halt erst, wenn Franziskus zurücktritt.
Womit wir wieder beim Erbrechen sind vom Anfang der Sendung. Genau.
Also dann wäre es ein Dammbruch und das wäre halt auch eine gute Idee. Ich meine, da gibt es ja auch Beispiele dafür, wo das gut funktioniert. Gell? Also in Holland, die machen das. Ich meine, klar, die ist kein, die holländische Königin und der König sind keine religiösen Oberhäupter, so wie in Großbritannien und im Vatikan, aber ein Herrscher sind sie ja auch, also ein König sind sie auch, kein absoluter, aber immerhin ein König. Und da ist es ja auch so, dass die zurücktreten, dass es normal ist, dass die zurücktreten. Und die Beatrix lebt ja trotzdem noch. Und da ist es ja auch so wie im Vatikan, anders als in England, dass die auch eine politische Macht haben. Also warum soll das nicht so sein? Und warum soll das im Vatikan nicht so sein? Also
Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wann tritt denn Charles ab?
Der tritt nicht ab und da gibt es auch keine Notwendigkeit für. Also
der tritt nicht ab?
Der
hat oh, hier salze ich gerade eine Spinne ab, direkt von meinem Monitor.
Das ist ja ekelhaft.
Schön.
Ich meine, wie viele Jahrzehnte hat er jetzt auf diesen Job gewartet? Warum sollte der denn irgendwann abtreten? Also ganz ehrlich.
Weil er einfach ein alter Mann ist.
Ja, aber seine Mutter war viel älter. Und
Das ist oft so bei Müttern und Söhnen.
Ja, der freut sich halt jetzt schon seit Jahrzehnten auf diesen Job und jetzt darf er ihn endlich machen. Und ich glaube, der hat auch einfach, der hat Bock drauf. Also der hat einfach, ich meine, das ist ja auch das, wovor jetzt viele Angst haben und wovor jetzt viele auch, oder wo viele gespannt sind, weil er halt im Gegensatz zu seiner Mutter auch was zu sagen hat. Ob uns und mir das passt, was der zu sagen hat, er ist ja so ein Homöopathie-Verfechter, ne? Das sei mal dahingestellt. Aber der will sich halt äußern und der will halt auch seine Stellung nutzen, um halt Dinge in eine Richtung zu lenken, in irgendeiner Form. Mal gucken, ob er das macht und mal gucken, ob er es schafft. Aber der hat schon, also ich meine, der Antrieb der Queen war ja, im Endeffekt zu dienen, ja, also die Rolle zu erfüllen. Die hatte ja keine Agenda und das hat der Charles. Ja, der Charles hat auf verschiedenen Gebieten eine Agenda. Das ist zwar eigentlich nicht sein Job, eine Agenda zu haben, aber er hat sie halt. Und das wird schon
gut,
spannend.
Gut, er hatte ja jetzt 70 Jahre Zeit, sich eine anzuschauen. Also er konnte ja nicht 70 Jahre nichts tun. Also im Vakuum.
Ja, eine Haltung hat er immer gehabt. Also ist viel mehr als seine Mutter. Also viel mehr als seine Mutter immer hatte. Die Haltung seiner Mutter war ja, ich meine, ich verehre die Queen, aber die Haltung war immer, diese Rolle zu erfüllen, dieser Rolle gerecht zu werden. Und nichts darüber hinaus. Also die war ja, das wird übrigens auch sehr schön in The Crown tatsächlich ja thematisiert. Sie empfindet sich ja auch am Anfang ihrer Regentschaft als eigentlich unbedeutend und auch ungebildet. Ja, sie ist Regentin, aber mehr halt auch nicht. Ja, also sie hat halt eigentlich keinen Dunst von irgendwas. Und alles, was sie halt sich drauf geschafft hat, hat sie sich halt dann irgendwann drauf geschafft. Aber eigentlich hat sie sich auch einfach nur unterstützende Fähigkeiten für die Regentschaft drauf geschafft. Und der Charles, der hat ja wirklich eine Haltung, ja. Thema Umweltschutz, Thema Architektur, Städtebau, auch Thema Homöopathie, ja, sei es drum. Ist halt Quatsch, aber ja, es ist eine Haltung. Und das hatte halt seine Mutter nicht. Und das wird halt schon spannend für ihn und auch für uns und für sein
Volk.
Sein
davon
Volk,
sagst
ja.
Sagst du jetzt zugleich so uns, sein Volk. Nein.
Nee, ist schwierig. Ich gar nicht, weil ich mit dem Volkbegriff jetzt zwingend ein Problem habe, was ich habe. Aber weil es halt total schwierig ist, spreche ich von England, spreche ich vom Vereinigten Königreich oder spreche ich von Commonwealth? Also das ist halt, ja, von seinen Untergebenen in irgendeiner Form, ja, aber ist total schwierig und das Commonwealth reibt sich ja auch an ihm, gell? Also das ist ja, schauen wir mal, wie da, wo das hinführt. Ich glaube, dass es nirgendwo anders hinführt, als dass es so bleibt, wie es ist, aber das ist spannend. Also ich finde da die nächsten 10 Jahre sind da durchaus spannend und mal gucken, wie alt er überhaupt wird, gell? Also muss ja mal sehen. Und ja, und dann kriegen wir wieder einen König, oder was heißt wieder? Dann kriegen wir einen König, der in unserer Generation ist. Der ist fast genauso alt wie wir, gell? Schauen wir mal, wie das so wird.
Ja, oder wir sind dann schon uralt.
Genau. Kann, ja, was heißt uralt? Ich meine, der Charles, uralt sind wir nicht, weil der Charles halt nicht mehr als uralt wird. Wie lange wird der es machen? Wie alt ist der? Paar 70, gell?
Ja, 74 geworden, ja.
Ja, wenn es jetzt, auch 20 ja, macht, dann also sind wir halt auch schon 60.
Im schlimmsten Fall macht das, ja genau, im schlimmsten Fall macht das halt 20 Jahre. Was halt auch lange ist eigentlich, gell? Aber kann auch sein, dass er halt in 5 Jahren abtritt, also abtritt in Form von Sterben.
das ist echt so fies formuliert.
Ja, aber ja, am Ende ist es ja so, gell? Also
ja, ja.
Warum sollte der nach 5 Jahren zeitlich gesehen schon, warum sollte er nach 5 Jahren abtreten in Form von das Amt aufgeben? Warum sollte er das tun? Kein Grund dafür. Seine Mutter hat es bis zum bitteren Ende gemacht. Und ich meine, klar, man hatte jetzt in den Videos, die man so gesehen hat, hatte man schon zum Teil so das Gefühl, dass es ihn eigentlich zum Teil nervt. Habt ihr dieses Video gesehen mit dem Füllfederhalter, der irgendwie
oh ja, da war er ganz schön böse. Und so.
Bloody Scheißding. Kommt mich an hier, warum dieser Scheiß immer hier, warum hier die Tinte rauskacken muss.
Kann mir nicht einer mal einen vernünftigen Stift geben. Also
völlig aus der Rolle gefallen, als wäre seine Mutter nie passiert, aber das finde ich geil. Also es ist so.
Das ist echt gut.
Ja, der ist halt anders, ja, und der hat halt auch sein Herz auf der Zunge und der hat halt den, wie wurde seine Frau, als sie noch nicht seine Frau war, der Bulldog oder der Terrier oder wie wurde sie genannt? Es gab so eine ganz schöner Spitzname für sie. War das Bulldog? Ich weiß es nicht. Die hat er halt geheiratet, weil die fand er halt geil, ja. Und der ist halt, ja, der hat seinen eigenen Charme irgendwie. Und ja, irgendwie. Ich will dein Tampon sein.
Was?
Ja, das hat er doch mal in irgendeinem Telefonat, was geleakt wurde, hat er zur Camilla gesagt.
Zur Camilla gesagt.
Wo er noch mit der Diana verheiratet war.
Heieiei. Mhm. Naja, ich habe die Kapitelmarke mal Habermas und andere Könige genannt. Ich denke, damit fassen wir das ganz gut zusammen, worüber wir hier sprechen. Ja.
Okay.
Ja. Naja, mal gucken. Ich bin da gespannt drauf. Ich finde das schön. Also ich vermisse die Queen. Ich fand die Queen toll, aber es war klar, dass sie irgendwann sterben musste. Also ich hatte es jedenfalls befürchtet. Das wird spannend jetzt mit ihm, weil der ist einfach ein spannender Typ. Also der ist natürlich traumatisiert von seiner Familiengeschichte und auch von dem seltsamen Umgang, den seine Eltern mit ihm hatten. Aber der hat Haltung und ich finde das cool. Also finde ich besser, als wenn hier Kate Middleton direkt Königin wird. Weil die ist halt so ein Instagram-Scheiß. Also das ist so, das geht mir noch nicht runter, dass die Königin wird. Aber das hat ja die Queen zum Glück noch korrigiert, dass die, oder? Das hat sie nicht nur für Camilla korrigiert, oder? Das hat sie für alle kommenden Königinnen, angeheirateten Königinnen korrigiert, oder? Wisst ihr das? Nee, wisst ihr nicht,
oder? Nee, die wird wieder Königin, oder?
Ist das so? Weil es war ja so, dass, eigentlich ist es ja so in der Thronfolge, dass die angeheirateten Ehefrauen vom König, die sind Königin und die angeheirateten Männer von den Königinnen, also von den Regentinnen, die sind nur Prinzgemahle, um ihm klarzumachen, wer der Regent ist. Und die Queen hat es ja im Februar oder sowas, hat die das noch geändert für ihre Nachfolge, weil sie wohl schon so ein Gefühl hatte, dass sie das zeitlich segnen würde irgendwann. Dass das für Camilla nicht gilt, weil das war ja auch eine große Diskussion, wird Camilla Königin?
Das war auch schon, als sie geheiratet haben, klar, oder?
Nee, das war nicht klar. Es wurde nur in, wurde so kolportiert, so von der, vom Volk. So, die kann doch nicht Königin sein. Oh, also, okay. Das geht doch nicht. Und ich dachte eigentlich immer, die wird Königin, weil, wo ich mir dachte so, nee, also an dieser Abfolge werden die nichts ändern. Warum sollten sie? Ja, so, wenn der Charles als geschieden, weil er ist geschieden, ja, er ist ja nicht verwitwet, er ist geschieden, als geschiedener König werden kann, was ja vor zwei Generationen noch nicht ging, warum sollte dann nicht Camilla Königin werden können? Das gibt es keinen Grund für. Das ist auch einfach ungerecht, muss man einfach sagen. Und auch demütigend, und so ist es ja auch gemeint. Und deswegen hat die Queen im Februar eben noch das Gesetz geändert oder die, ich weiß nicht, ob das Gesetz oder Bestimmung oder weiß der Teufel was ist, Verordnung, dass die eben nicht Queen genannt wird, sondern Queen Consort. Und das ist eben jetzt auch ihr Titel, womit ich das Gefühl habe, sie eigentlich ganz cool ist, weil Camilla halt einfach cool ist. Also weil Camilla ist halt alles scheißegal. war ja schon immer so, gell? Und ich weiß aber nicht, ob das, also das kann doch eigentlich nicht sein, dass die Queen das nur für Camilla so festgelegt hat und dann gesagt hat, ja, die nachfolgenden Regentenfrauen werden wieder Königin sein, oder? Das kann doch nicht sein. Meinst du, das ist so? Das glaube ich nicht.
Keine Ahnung, ich habe es jetzt also, versucht, schnell zu googeln, aber ich habe es nicht.
Mit welcher Begründung? Die Begründung wäre dann, weil sie geschieden ist auch. Aber das kann doch nicht der Grund sein, weil der König ist geschieden. Kann ich nicht glauben. Also, da weiß ich jetzt zu wenig drüber. Ich glaube, dass sie das geändert hat für alle Prinzgemahlinnen im Endeffekt. Prinzessin-Gemahlen. Nee, ach, ich weiß das nicht. Regentenfrauen. So rum. Wir werden es dann erfahren, weil wir werden es ja voraussichtlich noch erleben.
Hoffentlich, ja.
Wenn Catherine von Cambridge oder von Wales heißt sie jetzt, glaube ich, gell?
Ja, die sind doch jetzt
Princess of Wales. Ist sie Princess of Wales? Das weiß ich auch nicht. Ja, ist sie, glaube ich, gell? Ja.
Ich tauche jetzt nur so Seiten wie Gala, Freizeit.at, Wunderweib und Kurier.at.
Ja, da muss man aber echt aufpassen, weil die auch ganz schöne Scheiße von sich geben. Also gerade Wunderweib und Gala, da musst du vorsichtig sein. Ja. Weil die halt Bullshit auch reden, was das angeht. Aber ich finde das spannend. Also es,
ähnliche Suche und Fragen, Krönung, William und Kate 2023. Eher nicht.
Ja, eher nicht. Ja.
Jetzt wird sie Königin.
Habt ihr das mitgekriegt, wie der Charles die Homepage umgestaltet hat?
Weil nee.
Disruptiv war das, wo ich mir auch dachte, so ey Leute, ernsthaft. Und zwar die offizielle Homepage des Königshauses, irgendwie, keine Ahnung, Royal, UK oder keine Ahnung sowas. Da ist praktisch eine Liste drauf, wer die offiziellen Royals sind. So der innere Zirkel. Und das ist in so einer bestimmten Reihenfolge. Also da ist halt oben der König und die Queen Consort und der Thronfolger und so, ja, und dann immer so zwei nebeneinander und einfach untereinander, wo man sagen könnte, so ja, die sind halt einfach so aufgeführt, aber da wird wohl, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber so wird getan von der Regenbogenpresse, dass es eine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge die da drauf sind. Und er hat da wohl einige, also es ist wohl auf Veranlassung vom Charles, hat da wohl einige rausgenommen aus dieser Liste und einige runtergestuft, die jetzt weiter unten am Ende der Homepage praktisch erscheinen, wo man auch meinen kann, ja, es ist eine fucking Homepage, ist doch scheißegal, wo du auf dieser Homepage stehst, aber es soll irgendwie, ja, es soll wohl den Wert, deswegen, und da ist halt Charles, nee, nicht Charles, Harry und Meghan sind halt stark runtergestuft. Meghan ist jetzt ganz runter irgendwie nur eine Stufe über Andrew, der ja im Endeffekt verstoßen ist wegen seiner Epstein-Verknüpfung. Wo mich wundert, dass er überhaupt noch auf dieser Liste ist. Und da gab es wohl große Diskussionen, dass Charles eben die Liste so ausgedünnt hat, dass viele ganz rausgeflogen sind und dass halt Harry und Meghan ganz runter sind. Aber keine Ahnung, ob das wirklich von Relevanz ist, aber sie tun so jedenfalls. Ah, eine Sache habe ich noch übrigens zum König.
Ja, leid. Ja. Jetzt bist du
im Flow. Ihr habt mich irgendwie in dieses Thema gebracht, jetzt bin ich im Flow.
Ja.
Alkohol könnte auch eine Rolle spielen dabei. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich meine, es stimmt. Der König von England heißt King Charles, wissen wir ja. Aber er heißt nicht König Charles. Wenn wir das ins Deutsche übersetzen, müssen wir auch den Namen übersetzen. Also wenn wir von
Karl der Dritte,
dem Englischen, müssen wir, genau, müssen wir von König Karl dem Dritten sprechen. Also es ist, also du musst immer, da die ja, ich glaube, es liegt daran, dass die eine deutsche Familiengeschichte haben, musst du auch den Namen mit übersetzen. Also eben nicht König Charles, sondern King Charles oder König Karl.
Geil.
Siehst du mal.
Ja.
Mhm. Ja. Das werde ich ab sofort so handhaben und damit immer anecken überall.
Rumnerven, genau. Genau deswegen sage ich. So ein Rumnerv-Trivia.
Unnützes Wissen. Mhm. Ich hab jetzt hier diese Royal UK Royal Family Seite aufgeschlagen. Und in der ersten Zeile
About alle ihre Titel the King vor.
Und rechts daneben Princess of Wales. Darunter
Princess?
Genau, darunter Queen Consort und der Earl of Wessex, den ich schon wieder nicht kenne.
Hä, der Earl of Wessex ist doch der Bruder von Charles, oder? Edward, oder?
Kann sein.
Hat er so eine Klatze und heißt Edward?
Da steht ja kein Name dabei.
Echt nicht?
Und dann erst in der dritten Zeile kommt erst der Prince of Wales.
Das kann doch nicht sein.
Aber stimmt doch was nicht. Die Bilder rechts sind halt kleiner, also vielleicht liegt's daran.
Vielleicht wurde diese Umgestaltung der Homepage überinterpretiert und woraufhin der Charles zu seinem Softwareentwickler gesagt hat, hier, mach das mal so, dass ich immer oben links stehe und der Rest zufällig
random
reingemischt wird und Andrew immer ganz unten.
Ja, aber oder? Andrew ist Duke of Kent, oder?
Nee.
Der sieht auch...
Nee. Andrew ist... Nee, nicht Duke of Kent.
Duke Andrew, of York.
York, genau.
Der ist in der
York.
Letzten Zeile. Der hat genau. Ein großes Bild, aber ist auf der rechten Seite. Sonst waren die großen Bilder immer auf der linken Seite. Und das kleine Bild auf der linken Seite ist die Duchess of Sussex, also die Frau von Harry.
Die Sophie.
Henry.
Ach so, genau, Meghan.
Meghan, ja, genau.
Ja, okay.
Und wer ist dann dieser Vogel, der Duke of Kent?
Der Duke of Kent ist doch, ist das nicht ein Cousin von der Queen? Ich muss jetzt auch mal auf die Seite gehen. Ich
weiß nicht.
Ist ein alter Vogel?
Ja. Prinz Edward, das ist Edward.
Edward, ist der doch. Das ist der Bruder von Charles, der kleinste, der Nesthäkchen.
Und wer ist denn der Duke of York? Okay, gut, lassen wir das.
Hä, der Duke of York ist doch Andrew, oder?
Das war eben der allerletzte.
Ja, genau.
Und das war der Gefallene.
So, wo bin ich? Jetzt müssen wir mal durchschauen. Wo finde ich denn das? Also ich bin jetzt auf der Dings, okay, und ich habe hier The King und About the Queen Consort.
Ich schick's euch mal in das.
Das ist doch so, jetzt hier.
Ich habe euch auch gerade ein Foto geschickt von meiner Spinne, die hier sich abgeseilt hat.
Ja, hab ich schon angeschaut. Aber da steht ja nichts dabei. Wo hast du nur die Namen gelesen? Da sind ja nur Fotos.
Ja, aber die meisten kenne ich ja.
Ach so.
Deswegen habe ich auch immer nur vorgelesen. The King. Und das Charles, den kenne ich.
Hä? Ah, hier, Members. Okay, The King. Bei mir wird es alles übereinander angezeigt. Also bei mir wird es übereinander eingezeigt auf meinem Handy. Ah,
okay.
The King, dann The Queen Consort, The Prince of Wales. The Princess of Wales, ist genauso, wie ich sagen würde. The Earl of Wessex, also das Nesthäkchen aus der Generation von Charles, der kleine Bruder im Endeffekt. Die Countess of Wessex, also die Frau von ihm. Die Princess Royal, die große Schwester.
Ja.
Der Duke of Cluster, das ist, glaube ich, ein Cousin der Queen. Wow, jetzt ist bei mir echt ein großer Ordner runtergefallen. Die Duchess of Cluster, das ist, glaube ich, die Frau von, ich weiß nicht, wer
der Cousin ist. Ja, die gehören irgendwie zusammen, ja.
Die gehören auf jeden Fall zusammen. Nee, warte mal, der Duke of Kent. Der Duke of Kent ist ein Cousin der Queen. Der Gloucester, weiß ich nicht, zu welcher Generation der gehört. Princess Alexandra ist eine Frau von einem, ich glaube, das ist die, könnte eine Frau von einer, oder ist eine Cousine von der Queen, irgendwie sowas. Also ist auch Generation von der Queen. Dann der Harry, Meghan. Und dass die den Andrew da immer noch drin haben, das ist halt schon erstaunlich, gell? Weil der ist halt, also das ist halt nachgewiesen im Endeffekt, dass der halt
der
von Epstein Minderjährige zur Vergewaltigung zugeführt bekommen hat. Genau, das ist der Duke of York.
Also, wer ist dann der Duke of Kent?
Warte mal. Das ist ein Cousin von der Queen. Also von der vergangenen Queen, gell? Von der Elisabeth. Von der Lisbeth. Ja. Ach ja. Also das ist mit dem Andrew, finde ich erstaunlich, dass der da noch dabei ist. Dass sie den nicht einfach fallen lassen. Verstehe ich nicht. Weil der Charles mag ihn eh nicht.
Ja, jetzt am Ende halt, ist Familie.
Ja, aber es ist halt wirklich peinliche Familie. Es ist einmal der halt immer versucht, ihm ans Bein zu pissen. Und der halt, also der ist halt quasi überführt, gell? Also es gibt halt Fotos, wo er halt mit dieser Lebensgefährtin von Epstein drauf ist. Und diese Frau, die halt da Sexsklavin bei Epstein war und wo sie auch noch minderjährig ist, gell? Also es ist offensichtlich. Also, ja, sie werden nicht beim Geschlechtsverkehr gezeigt, aber es ist halt, das ist halt auch das Einzige, was, also da gibt es keinen Zweifel. Und deswegen hat die Queen ihn ja auch fallen lassen. Also der hat ja seine ganzen militärischen Ränge und so hat er ja nicht.
Stimmt, das hat er verloren, ja.
Der ist durch eigentlich. Ich verstehe nicht, warum der noch dabei ist.
Tja. Ganz unten in der Liste.
Ja, schön. Aber ein bisschen frischer Wind im englischen Königshaus. Ich freue mich.
Endlich wieder Tratsch.
Frischer Wind.
Soll ich einen Jingle machen und wir reden einmal die Woche übers Königshaus?
Aber ganz ehrlich, Bob, das ist frischere Wind, als wenn Williams wäre. Ja, weil William würde halt einfach, das wäre einfach so eine polierte Instagram-Königsversion, ja. Also da wäre nichts interessant.
Aber im Endeffekt genauso, wie seine Oma das gemacht hat.
Ja, genau. Nur halt in der heutigen Zeit, ja. Eigentlich genau, du hast recht. Und genauso, wie seine Schwiegermutter das immer geplant hat für ihre Tochter. Das ist jetzt bösartig, aber es ist wahr. Die hat ihre Tochter extra auf diese Schule geschickt, damit sie den Prinzen aufreißen kann. Also jetzt mal ernsthaft. Also, die war nicht zufällig in St. Andrews. Ist aufgegangen. Ich glaube, das wird spannender mit Andrews, ganz ehrlich. Weil Andrew einfach, Charles, was rede ich denn? Weil Charles einfach ein interessanterer Typ ist. Also, weil er stärker traumatisiert ist. Ich glaube, das ist der Grund.
Naja, gut, so.
Ja, haben genug. Wir noch
Themen? Ja, wir haben noch Themen. Hiervon?
Ha? Oh Gott, ich muss langsam echt pipi.
Du trinkst weiter Pastis und
ja, ich trinke so viel Pastis, dass ich jetzt schon aufs Klo muss. Das heißt, ich habe echt schon viel Flüssigkeit getrunken. Das ist kein gutes Zeichen.
Okay, dann hören wir uns gleich wieder. Schalte ich vorher stumm.
Was haben wir denn jetzt nächstes Thema?
Ich spreche über meine.
Da ist der Stefan dran.
Meine neue Tastatur. Ich glaube.
Ach, da gehe ich mal Pipi machen. Bis gleich.
Und ich weiß, wenn er das in zwei Wochen hört, die Folge, dann wird er an der Stelle auch einfach vorwärts skippen, weil so, ach, die Tastatur ist mir auch langweilig egal.
Voll egal. Ja, welche hast du denn gekauft?
Ich habe einen Logitech gekauft und zwar eine MX Mechanical in klein. Also ohne 10 Finger.
TKL heißt es quasi. 10 Keyless.
Genau, ja. Ohne diesen.
Aber heißt es, sie hat noch. Also
Mechanical Mini heißt sie bei Logitech. Ja.
Hat die Cursor-Tasten noch separat nebendran und nur der Nummernblock ist weg oder sind die auch so unter die, wie bei so einer Laptop-Tastatur so?
Ja, okay. Das hat mich auch schon ein paar Mal.
Das mag ich ja nicht. Also ich finde die immer sexy, wenn man die so auf dem Tisch liegen sieht, dann denke ich mir immer, ach, das ist stylisch. Aber ich benutze diese freistehenden Cursor-Tasten so oft und das ist immer das, was mich an Laptop-Tastaturen stört.
Ja, also wenn ich die Cursor-Tasten benutze, habe ich überhaupt gar keine Probleme. Das ist super. Aber mir passiert es halt zu oft, dass ich irgendwie weiß ich nicht, eine Shift-Taste oder sowas drücke und dabei auch noch eine die Cursor-Taste mit erwische und dann springt der, weißt du, dann drückst du Shift und eine Zeile hoch und dann schreibst du nämlich einfach über quasi das Letzte, was du gerade geschrieben hast, wieder drüber und das ist so ein bisschen, das passiert mir ich oft, aber vielleicht Mac, muss ich auch einfach ein bisschen dran gewöhnen.
Auf dem Mac geht's noch, weil man so Sachen wie, also vielleicht ist das auch könnte ich mir das auf Windows auch angewöhnen, aber sowas wie Position 1 und Ende bei Windows machst du ja beim Mac in der Regel mit Command und Pfeiltasten.
Ja.
Und aber auf dem Windows brauche ich mein Position 1, Ende, Bild runter, Bild hoch und einfügen und entfernen irgendwie. Und die treffe ich auch ohne zu gucken, weil die ja da sowieso in ihrem eigenen Block sind. Und wenn die weg wären und irgendwo integriert oder vielleicht noch über eine zweite Ebene, also würde ich wahnsinnig werden, wenn ich es für einen Windows-Rechner benutzen würde. Beim Mac würde es wahrscheinlich noch gehen. Wo hast du die jetzt dranhängen?
Die sind senkrecht quasi über der Rechtstaste drüber.
Ah, okay, aber da muss man sich schon umgewöhnen.
Ja, ja, genau, das ist anders.
Aber
die nutze ich auch echt selten.
Hast du sie jetzt am Mac oder am Windows-Rechner?
Beides.
Oder beides?
Ach, beides, okay. Also ich arbeite ja, wenn ich von zu Hause arbeite, mit dem Laptop, und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir irgendwie einen Monitor mal zu kaufen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Aber die Mac-Tastatur war halt einfach kaputt. Also was heißt kaputt? Die Leertaste hat irgendwie jedes dritte Mal nicht funktioniert und das macht halt einfach seltsame Wörter. Insbesondere wenn dann der Computer noch dir helfen möchte und Autokorrektur über deine zusammengebappten Wörter klebt und dann schreibst du halt Nachrichten an Leute, die sich wundern, was du ihnen sagen möchtest. Und
ja.
Deswegen habe ich jetzt erstmal eine Tastatur gekauft und genau die. Der Wechsel zwischen den beiden Geräten ist geil. Also das ist wirklich so, du drückst einfach die nächste Gerät-Taste und tippst los und du bist sofort drin. Also das ist super geil. Und ich habe mir auch gleich noch eine neue Maus gekauft, die, ja, MX Master natürlich. Also nicht natürlich, aber das ist, glaube ich, das, was man da haben möchte.
Die habe ich auch, die ist fantastisch. Die Master, MX Master 3 oder MX
3S, 3. Ja.
Ja, genau.
Also jetzt die aktuelle halt, das ist echt geil. Also das ist wirklich super cool. An meinem Firmenrechner kann ich natürlich wieder nicht irgendwelche Zusatzsoftware installieren, um die zusätzlichen Tasten richtig nutzen zu können. Aber hier auf dem Mac natürlich gibt's da noch mehr. Das macht echt Spaß. Das ist sehr schön.
Ja, ich genieße auch auch das schnelle Umschalten zwischen. Ich kann ja mit drei Geräten sich irgendwie verschnupseln. Und das ist einfach sehr schön.
Ja, und das Tippen ist auch echt sehr angenehm, also es ist ein Hauch anders natürlich als so eine große Tastatur. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich dran gewöhnen, aber jetzt nicht so, dass ich nur einen Rechtschreibfehler nach dem anderen produziere, also alles im Rahmen.
Und so. Kannst du mal ein kleines Soundbeispiel für uns, kannst du dich mal darunter beugen und mal tippen?
Warte mal, ich muss nur gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie unsere Sendung anhalte oder so.
Nimm die Tastatur hoch und tipp was ins Google Doc. Das klingt doch sehr schön.
Ja, ich habe die so lineare genommen. Also die sind jetzt nicht sehr clicky. Und das Geile bei der MX Master 3S ist, dass die Maustaste sehr leise ist. Ich klicke mal. Also man hört kaum. Fast nicht. Ihr habt wahrscheinlich kaum was gehört.
Nee, fast nicht.
Vermutlich hat das Auphonic das schon rausgerechnet. Das heißt, die Hörer haben jetzt gar nichts gehört. Das ist ein super leises Klicken, was irgendwie sehr charmant ist. Also ich finde es sehr elegant.
Das Tollste bei der MX Master 3 finde ich ja dieses aushakende Scrollrad. Also wie kann man das beschreiben? Das hat so Rastungen, wenn du damit scrollst.
Genau,
klick, 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 klick. Aber wenn du schneller scrollst, dann hakt es irgendwann aus und fängt an, freidrehen zu werden. Und kannst auch richtig Schwung aufnehmen lassen. Und dann, wenn es langsam wird, dann klickt es wieder rein und dann sind die Rastungen wieder da. Das ist eine großartige Funktion.
Das ist cool. Ist halt blöd, wenn du, es ist mir jetzt irgendwie passiert, dass ich auf eine Webseite scrollt und dann schiebe ich die Maus ein bisschen hoch und das Ding dreht sich halt noch und die dahintergehenden Fenster scrollen halt auch alle nach oben.
Ja, wenn das Rad mal Schwung hat und frei dreht, dann dreht's.
Das dreht und es dreht auch lang, ja, ist echt cool. Also, ja. Und alles aufladbar, sowohl Maus als auch Tastatur und so. Also, schon gut, du hattest mir das irgendwie empfohlen. Ich glaube nicht, dass du mir die MX Mechanical, sondern die für den Mac, die haben ja noch eine spezielle Mac-Tastatur rausgebracht, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen. Genau. Aber ich wollte halt insbesondere auch den Windows-Rechner von der Arbeit dranhängen können. Und deswegen habe ich mir halt die, die normale Mechanical gekauft. Da ist halt eben auch auf den Tasten sind halt sowohl Windows-Zeichen als auch die Mac-Zeichen. Also irgendwie das Add-Zeichen ist ja an unterschiedlichen Stellen oder mal heißt es irgendwie Option oder Alt und manchmal Mac-Symbol und so weiter. Ja. Aber fällt mir sehr gut. Finde ich sehr
schön. Sehr schön. Herzlich willkommen in der Welt der mechanischen Tastaturen.
Ja.
Ich bin mit meiner auch nach wie vor sehr zufrieden. Also jetzt gerade vor einer Woche oder so mal wieder das Leuchtprofil umgestellt. Wie ist eigentlich bei deiner mit Leuchten? Was kann die RGB?
Weiß.
Oder
weiß. Okay. Ja, also hatte ich mir auch dann überlegt, so ja, eigentlich die kann ja jetzt nicht RGB leuchten. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, aber eigentlich ist es fett. Und
ja, natürlich.
Ja, die Kinder fänden das bestimmt total super, wenn die jetzt hier so eine bunte Tastatur und die dann so diese nachleuchten. Weißt du, drückst eine Taste und dann leuchtet die und dann drückst du die nächste Taste und dann leuchtet die, aber ach ja, ich möchte auch irgendeinen Bereich für mich haben und ja, ich versuche diesen Homeoffice-Arbeitsplatz so langweilig wie möglich zu halten. Ja, gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Ja. Die Große möchte mit mir hier unten ja immer Blues, hier Konzertvideos vom Blues-Festival gucken. Ja, und dann sitzt sie auch länger und malt irgendwas und es muss aber im Hintergrund muss Blues laufen. Also, wenn ich wüsste, dass sie auch Minions und sonst irgendeinen Kram hier alles gucken könnte, weil der Plex ist ja angeschlossen, aber nee, so gucken wir Blues-Videos.
Ah ja, Hauptsache es flimmert irgendwas.
Genau. Bei mir flimmert die Tastatur, bei dir ist der Blues. Aber meine leuchtet im Moment immerhin auch blau, also es passt dann vielleicht.
Ach je, was hast du denn da? Das ist ja hübsch.
Ich würde das pink leuchten lassen.
Ja, hatte ich auch eine ganze Weile.
Da hast du doch, genau, wollte ich doch gerade sagen, hast du doch.
Ja, ja, ich
und dein Auto leuchtet auch pink, oder? War das nicht so?
Ja, stimmt. Sehr cool.
Ja.
So, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Dass wir diese Woche über ein Computerspiel, also ein ja doch, du hast auf dem Computer gespielt, Bob, gell? Return to Monkey Island. Monkey Island ist zurück und wir haben es jetzt, Christoph, hast du es eigentlich auch angezockt, oder?
Nee, ich hatte keine Zeit. Ach, ich glaube, ich werde das noch tun. Jetzt mal sehen, was ihr erzählt, aber ich befürchte, ich werde das noch tun, aber ich hatte noch gar keine Zeit, es zu tun.
Spoiler, du wirst es tun, das ist so schön.
Das ist ein Spoiler, mit dem ich leben kann.
Ja, also ich fand es einfach so so schön, auch dieses, ich nenne es mal Onboarding, also man startet das Spiel, man kann sich irgendwie so die Hintergrundgeschichte nochmal angucken in so einem Heftchen, was man so durchblättern kann. Genau, und es sind halt nur so ein paar Skizzen, aber so dieses Gefühl von damals, als man es gezockt hat, es kommt wieder, so diese Gags, die sie hatten, diese Personen, die Charaktere, die auftauchen, es ist einfach so schön und ja, dann geht's los in so einem, was ist das, Vergnügungspark ein bisschen hin und her und ja, irgendwann geht's dann halt mit dem Kniff wieder zurück ins richtige Monkey Island, in die richtige Zeit sozusagen. Und ja, das ist einfach, genau. Einfach sehr schön. Das sind
ja, genau, nach diesem, es ist wie so eine Art Tutorial am Anfang, ne? Das dann mit so einem, ja. Da spielt man auch erstmal andere Figuren und dann wird man aber so ein bisschen mit der Steuerung warm. Und ich habe das auch tatsächlich gebraucht. Es gibt eine so eine Aufgabe, wo man ein Rennen gewinnen muss. Und da habe ich tatsächlich eine Mechanik in diesem Spiel von der Steuerung gelernt, die mir so intuitiv nicht klar gewesen wäre. Oder
ja,
die ich vergessen
ich auch. Ich dachte irgendwie so, ja, Rennen gewinnen, als klar, du musst irgendwie betrügen und es
ja, genau,
geht schon irgendwie.
Bein stellen oder so.
Aber ja, irgendwas muss ich machen, so deswegen bin ich auch überhaupt gar nicht losgelaufen und irgendwann habe ich gedacht, oh cool, du kannst ja auch rennen, das ist ja sehr schön.
Genau, und dann ist dieses Ding vorbei und dann ist man, die nächste Szene ist dann nach so einer Cutscene, was quasi der eigentliche Vorspann ist. Ist man dann wieder in Melee Island oben auf dem Aussichtspunkt, wo der Typ da am Feuer.
Ja, aber vorher noch irgendwie Fechtmeister-Schwertkampf und also so.
Ach ja, ja, genau.
So ein paar Gags.
Ja, aber dann so dieser Moment, wo du dann oben wieder auf diesem Aussichtspunkt in Melee Island bist, mein sofortige Reaktion war, ich habe einen Screenshot gemacht. Ich dachte, das brauche ich als Hintergrundbild. So,
ja,
ich muss jetzt einen Screenshot machen.
Oder auch dieses Startbild mit der Musik im Hintergrund.
Ja.
ich spiele es ja auf der Switch und da habe ich meistens, weil ich dann irgendwie doch versuche, auch wenn die Kinder mal anwesend sind, mal mich ein bisschen hinzuflitzen irgendwo und das zu spielen, mache ich die Musik aus, damit sie nicht gleich merken, dass der Vater wieder irgendwo in Bewegtbild guckt. Und da muss ich aber die Musik anmachen, weil es einfach, ja, zurück. Es ist eine andere Musik, aber es fühlt sich halt genauso an, genauso wie es war, wie es sein soll. Das war super.
Ja, absolut. Und danach bin ich jetzt irgendwie so, naja, weiß nicht, wie viel habe ich gespielt, vielleicht so 2,5 Stunden, schätze ich. Aber ich meine, jeder spielt ja so ein bisschen in einer anderen Geschwindigkeit. Man kann ja sich beliebig oft alle möglichen Dinge angucken und alles nochmal durchlesen und jeden Dialog nochmal ein zweites Mal anhören, ob man was verpasst hat oder jeden Dialog-Tree bis zum Ende ausschöpfen oder halt nicht.
Ich bin halt durch die Stadt, die, war das nicht diese Rotenburg-Stadt?
Rotenburg?
Es gibt doch,
bin ich überfragt.
Das ist doch, ich meine, das sei die Stelle, wo es irgendwie ein Screenshot gibt von einer deutschen Stadt, wo du halt denkst so, oh, okay, ja, stimmt, das ist die Stadt. So lustig. Also, ja, quasi durch die Stadt gelaufen und in diese Gasse, wo man.
Spielt in Rotenburg? Nee, es ist keine Piratenstory mehr.
Nein. Ich google das gleich mal für dich und dann.
Nein, so nach dem Motto, die Stadt als Vorlage genommen für die Zeichnung, dass es so aussieht dort wie in Rotenburg. Aber es ist halt die Piratenstadt auf Melee Island.
Okay.
Ja. Hier ist es. Genau. Ja, und genau, da läufst du halt am Anfang durch und.
Und da bist du durchgeheizt oder wie?
Nee, gar nicht. Ich hab mir alles angeguckt, ganz entspannt.
Ja, ich bin noch, hab noch nicht rausgefunden, was es mit diesen Graffitis auf sich hat.
Nee, ich auch nicht. Es ist einfach schön.
Ja, echt, da kommt bestimmt noch was.
Ja, klar, natürlich. Ja, so, ich hab's euch gerade.
Ja, das ist gerade.
Ja, ich hab's schon gesehen. Das ist die Optik unten. So sieht das aus.
Ja.
Ja.
Das ist ganz schön hässlich.
Ah, nee, halt, stopp. Das ist die. Nein. Das Optik.
Das ist die alte.
Auf dem Scrim, das ist die alte.
Das ist die alte. So sah es früher aus.
Ja, eben, so sah es früher aus, gell? Also Monkey Island 2 oder irgendwie sowas ist das, oder? Ja. Ja, okay. Und wie sieht das heute aus? Weil ich glaube, ich habe hauptsächlich Monkey Island 3 gespielt. Meine ich. Was so ein bisschen 3D-iger aussah. Wie sieht das aus? Also wie schön ist das? Also oder wie retro? Wie soll man es nennen?
Ja,
gib mal einen Return of Monkey Island Screenshot.
Genau, also das kannst du dir, oder gibst du returntomonkeyisland.com und klickst da auf Screenshots, dann kannst du sie dir angucken. Also es hat eine neuere,
es sieht schon einen neu aus,
Stil, für den es auch einen Shitstorm gegeben hat, weil die Leute das halt auch wieder nicht mochten, weil sie nie irgendwas mögen, wenn sich was ändert.
Ja, sehr comichaft, das ist ein bisschen abstrahierter, als es früher war, gell? Das ist, sehr modern eigentlich. Findest du nicht? Die sind ein bisschen klotziger, klobiger, abstrahierter. Also klar, es ist nicht so wie ganz früher, es ist nicht wie Monkey Island 1 oder 2. Es hat irgendwie was, sowas nicht Pop-artiges, aber so in die Richtung, finde ich. So ein bisschen. Ja, es ist sehr grafisch. Gefällt mir nicht schlecht. Ah, ich muss das schon noch spielen.
Also, eigentlich faktisch ist das 3D, aber es ist halt nur, es wird halt nur in 2D animiert, aber du siehst schon, dass die Personen sich irgendwie, dass sie irgendwie. Ich vermute, da liegt irgendein 3D-Model drunter, was dann so platt geklopft wird, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Es sieht einfach, ja. Ich bin halt einfach, glaube ich, gar nicht objektiv. Ich wusste vorher, wenn ich das Spiel jetzt runterlade und weil ich nicht die 25 Euro zahle, das wird mir gut gefallen. Und mir wird auch die Story gut gefallen. Also wenn sie nicht irgendwie jetzt plötzlich die Insel sprengen und keine Ahnung, irgendwie alles im Freizeitpark enden lassen, irgendeinen Scheiß machen. Aber wenn sie so ein bisschen was erzählen, was sie früher erzählt haben, dann wird mir das gut gefallen, da werde ich meinen Spaß haben. Ich werde mich über die Witze freuen, ich werde mich über die Anspielungen freuen. Ich bin da leider nicht objektiv. Aber ich freue mich
natürlich nicht nötig. Sehr. Ja. Ja, ist ja cool, dass das schafft, eben in der heutigen Zeit das noch so aufzugreifen, gell? Und da die richtigen Knöpfe zu drücken.
Ja, total.
Weil da gibt es ja einen Haufen Beispiele, wo das eben voll in die Hose geht. Ist cool.
Ja, der Bob hat ja, das zur Story, noch Foto geschickt, genauso.
Zur Story kann ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen bisher. Man darf da ja wahrscheinlich eh auch nichts spoilern, aber auf jeden Fall muss das Secret von Monkey Island jetzt wirklich mal gefunden werden und er braucht natürlich.
Also so wie er wie am Anfang immer schon angibt, so, ja, ich werde jetzt das Geheimnis von Monkey Island lüften. So. Genau, das haben wir schon zweimal versucht und es wird wieder schief gehen und es wird auch wieder sehr lustig werden.
Genau.
Es fühlt sich halt so an wie, ja, am Schluss werden wir wieder betrügen, weil es einfach viel zu lustig ist, zu betrügen, anstatt es ernsthaft aufzulösen.
Genau. Ja, und es ist halt auch so, weißt du, dann, ja, wir brauchen jetzt eine Mannschaft und eine Crew und dann hast du so hast ja so eine To-Do-List in dem Spiel, was ich ganz netten, also wie so eine Art Zettel.
Sehr hilfreich, ja. Gerade wenn man länger Pause macht, finde ich, so. Also genau. Wie ich leider spielen muss, man macht dann halt dann doch wieder irgendwie zwei Wochen Pause und dann kommt man zurück und denkt sich so, ah Mist, was war denn jetzt das Nächste, was ich machen muss? Und dann ist es halt total geil, dass du einfach eine To-Do-Liste hast, so ja, du musst als Nächstes herausfinden, wie das und das. Ach ja, stimmt.
Und dann, das Geile ist aber halt, dass dann immer so Red Herrings so draufstehen. Die Geschichte sagt dir, du musst jetzt irgendwie ein Schiff haben oder irgendwas und dann stellt sich halt raus, der Schiffshändler sitzt im Knast und das mit dem Kaufen wird nichts. Und dann werden gelegentlich mal so Dinge, das ist auch im Tutorial schon so, schaust du auf die To-Do-Liste drauf und dann sind halt Dinge durchgestrichen, die da eben noch standen. So hat sich rausgestellt, das geht so nicht, wir müssen was anderes machen und dann wird es durchgestrichen, steht was Neues drunter. Das will ich auch sehr, das sind so diese kleinen Sachen, die so Ron Gilberts Art und Weise Spiele zu machen, die auch in Thimbleweed Park ja so drin war, das kommt dann da schön durch und das genau das, was du sagst, Stefan, so man ist dann zu Hause und irgendwie so, ach ja, hier ist schön, hier bleibe ich eine Weile.
Ja, das werde ich mir doch mal auch irgendwann zu Gemüte führen müssen. Das ist schon.
Auf jeden Fall, lohnt sich.
Ja.
Das heißt, wir werden jetzt die eine oder andere Rückkehr zu Monkey Island haben, wenn wir immer mal wieder erzählen, wie wir ein bisschen weiter sind oder wenn wir gerade durch sind oder wenn du jetzt demnächst anfängst. Sehr schön.
Mal gucken, wie demnächst ist, aber ja.
Ja, genau. In der vergangenen Woche warst du nämlich total im Stress, weil du eine Fortbildung gemacht hast. Und wie hast du das vorhin formuliert? Falls irgendjemand Asbest loswerden will, du kannst es jetzt. Oder so ähnlich.
Ja, ich bin jetzt seit heute behördlich geprüfter, zugelassener Asbestsanierer. Ich habe den großen Asbestschein gemacht, heute mit Prüfung, war sehr spannend und sehr, sehr lustig auch.
Das ist so ähnlich wie das große Latinum, aber man kann mehr mit anfangen.
Sehr gut, ja. So in der Art. Ich glaube, es ist ein bisschen leichter als das große Latinum, aber man kann mehr damit anfangen, ja. Es ist frightening, kann ich nur sagen, war der Kurs. Also ist der Kurs, ist morgen noch, kommt noch Praxisteil. Also Asbest ist wirklich echt beängstigend.
Fasst ihr da echtes Asbest an oder tut ihr nur so, als sei es Asbest und schützt euch richtig?
Nee, da fassen wir kein echtes Asbest an. Ich habe schon in meinem Leben echtes Asbest des Öfteren angefasst frage mich jetzt nach dem Kurs, ob das so klug war.
Okay, also, krass.
Also wirklich ein echt schreckliches schrecklicher Stoff, der einfach unheimlich gefährlich ist. Aber ja, das ist eine Sache, dass uns da Angst gemacht wurde. Das haben wir dahingestellt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte von dem Kurs war, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich habe ja ein neues Handy, gell? Habt ihr ja mitbekommen. Da könnt ihr mir vielleicht auch noch behilflich sein. Und zwar, bei WhatsApp, ich habe jetzt meine WhatsApp Dings portiert. Merkt ihr da? Ihr seid mit mir in der Gruppe, ja? Deswegen merkt ihr das. Aber wenn jetzt jemand anderes
auch im direkten Chat, der hat mit mir einen neuen Chat aufgemacht.
Ah, der hat einen neuen, aber nur weil ich dir was geschrieben habe, oder? Wenn ich dir, glaube ich, nicht geschrieben hätte?
Ja,
dann. Wäre, glaube ich, kein neuer Chat aufgegangen, gell?
Ja, genau.
Genau, deswegen, also von euch da draußen, wenn ihr meine Handynummer habt, dann schreibt mich doch mal, nee, wie geht denn das jetzt? Wie können die Leute mit mir in Kontakt treten, wenn sie bisher meine Handynummer hatten?
christoph@sneakpot.de auf jeden Fall.
Nee, Quatsch. Wenn ihr bisher meine Handynummer habt, schreibt mich einfach kurz bei Instagram an, dass ich euch meine neue Handynummer gebe, weil ich habe die alte Nummer ja auch noch. Also, und da gebe ich euch einfach auch die neue. Also die alte funktioniert schon auch noch. Aber die neue, es wird wahrscheinlich mehr beachtet in Zukunft. Aber gut, das
sagen wir dahingestellt. Kannst du Instagram sagen oder WhatsApp?
WhatsApp natürlich. Habe ich Instagram gesagt?
Du hast Instagram ja gesagt, ja.
Gehört doch alles den gleichen, oder?
Ja, das stimmt.
Also, auf jeden Fall, das ist nur die Vorgeschichte. Also, auf jeden Fall, ich saß also heute in diesem Asbestkurs, der wirklich ernst und frightening ist, und hatte mein Handy, wie ihr gemerkt habt, ja portiert, hatte die ganzen Daten rüber kopiert, die ganzen Apps und so, und hatte auch eben WhatsApp rüber gedingst. Und die Apps, die wurden halt auch so rüber kopiert, aber nicht die Einstellung der Apps zum Teil. Was ein Problem war, heute um, ich weiß nicht, so am frühen Nachmittag.
Ich ahne was.
Am frühen Nachmittag meldet sich plötzlich der Muezzin.
Genau.
Und fing an, zum Gebet zu rufen. Es war zum Glück nicht während der Prüfung, sondern noch während, das wäre schlimm gewesen während der Prüfung, weil nämlich explizit kein Handy benutzen dürfen und schon Leute durchgefallen sind durch die Prüfung, durch die ich zum Glück nicht durchgefallen bin. Ich hätte dann jetzt Handy aus der Tasche nehmen müssen, um den Muezzin zu unterbrechen. Da hätte ich meine Prüfung gefährdet. Aber gut, also der Muezzin rief plötzlich, überraschend, weil normalerweise ist der so eingestellt, dass der nur zum Maghrib, also abends zum Sonnenuntergang, sich meldet, damit die Hühner ins Bett geschickt werden. Aber es war halt die App so eingestellt, dass er zu jedem Gebet ruft. Und dann hat er halt auch um 13.40 Uhr oder wann das war, halt auch gerufen. Und dann habe ich halt dieses neue Handy, was ich irgendwie noch nicht so richtig bedienen habe, und habe es nicht geschafft, diesen Muezzin auszuschalten. Das war so peinlich. Und ich habe mich dann entschuldigt, tut mir leid. Ich versuche es auszukriegen. Und dann, also er neues hat Handy. So laut vor sich hin.
Und ich bin auch gar kein Muslim, es tut mir leid.
Ich habe das nicht kommentiert erstmal. Und habe gedacht, oh Gott, was die Leute jetzt von mir denken. Und vor allem, das ist ja so ein Kurs. Asbest ist ja, wie ich schon sagte, einfach ein fuckgefährlicher Stoff, was dazu führt, dass die Entsorger eben häufig keine Deutschen sind. Gell? Also das ist halt eine Arbeit, die halt schon vermehrt von Migranten gemacht wird, weil das halt eine Nische ist. Gell? Also weil halt das von Deutschen halt weniger gemacht werden will. Und deswegen sind es halt ein Haufen Russen, Türken, Kameruner, ja, alles Mögliche. Ich glaube, wir waren drei Deutsche waren wir in einem Kurs von 11 Leuten oder so. Und es war halt schon ein bisschen peinlich, weil da waren halt auch Muslime, die um mich rum saßen. Und ich, der so offensichtlich deutsch ist, hatte diesen Muezzin, der da in meinem Handy singt und ich kriege ihn nicht ausgeschaltet. Das war ein bisschen peinlich.
Wurdest du da noch drauf angesprochen von irgendjemandem?
Ja, in der Kaffeepause habe ich dann zu denen, die um mich rumstehen, gesagt, ey, ich glaube, ich muss hier mal erklären, warum hier das vorhin so. Und, ja, wir haben uns schon gefragt, hat er aus Kamerun gefragt. So, ja, was war das? Und da habe ich ihm erklärt, dass das eben für die Hühner ist und das eigentlich nur abends und das neues Handy und deswegen jetzt auch mittags.
Hast jetzt also mal direkt vor den muslimischen Brüdern ausprobiert, was die davon halten, wenn du ihren Muezzin dafür zweckentfremdest.
Ja, genau, der Kameruner, der sitzt vor mir, oder ja, saß vor mir, hat auch gesagt so, ja, er hat sich dann umgedreht und hat gedacht, es käme von ganz hinten, weil da sitzt halt ein Türke hinter mir, gell? Und dann hat er gesehen, dass es von mir kommt, da hat er sich schon gewundert. Und ich habe dann auch den Türken in der Kaffeepause war so, ja, hier, aber warum hast du denn nicht angefangen zu beten? Es war wirklich sehr spaßig. Das ist überhaupt eine coole Gruppe. Also es hat sehr Spaß gemacht, diese Fortbildung. War sehr lustig. Auch wenn 50% durchgefallen sind. Es war wirklich hart, die Prüfung, aber war halt ja behördlich. Also war halt nicht so eine Proforma-Prüfung, sondern war schon eine ernsthafte Prüfung. Wir waren auch alle sehr aufgeregt.
So, okay, also reicht meine FFP2-Maske jetzt, wenn Asbest in der Gegend ist oder nicht? Oder muss ich mir was Härteres kaufen?
Das kommt drauf an, wie viel Fasern freigesetzt werden. Das heißt, welche Art von Asbest. Die schwach gebundenen Asbestprodukte, die wirst du wahrscheinlich gar nicht erkennen. Und für die bräuchtest du mehr als eine FFP2-Maske in der Regel. Aber da du sie nicht erkennen würdest, ist es nicht relevant für dich. Und an was du denkst, wenn du Asbest denkst, ist ja eher so Asbestzemente. Also Asbestzementprodukte wie Eternit oder sowas. Und da reicht die FFP2, ja. Und dann, was die gesetzlichen Bestimmungen angeht, ist es auch so, dass du als Privatmann im Endeffekt echt machen kannst, was du willst. Also das ist, fand ich auch erschreckend, muss ich sagen, dass du, wenn also im beruflichen Kontext die Bestimmungen krass sind, also gerade auch was für mich als Probenehmer von Asbestprodukten, da das Mann um Mann, ja, also da ist das zum Teil absurd, was da für ein Aufwand nötig ist und auch sinnvoll ist. Und dann habe ich aber heute gehört so, ja, okay, aber wenn du irgendwie ein Asbestdach hast, dann privat, dann kannst du das einfach runterkloppen und also solange du nicht deine Nachbarn dadurch gefährdest, genau, also darfst du natürlich nicht im Kercher bearbeiten, das ist klar, das ist verboten, aber ich darf das abschrauben und auf in meinen Kofferraum legen.
Ja, mit der Kreissäge da durch und der ganze Staub weht zum Nachbarn rüber?
Das darfst du nicht, genau, das nicht den Nachbarn gefährden. Aber wenn ich das wenn ich das ernsthaft runtermache, dann muss ich das ja auf ganz bestimmte Weise vom Dach heben und muss das in Big Packs verpacken, auf bestimmte Weise kennzeichnen und dann halt zum Entsorger fahren. Und ich darf das halt offen in meinen Kofferraum legen. Auch wenn danach dann meine Kinder in dem asbestverseuchten Auto fahren. Das darf ich halt. Ist halt keine gute Idee, aber ich darf es. Solange ich nicht irgendjemanden helfen lasse, weil dann ist es eine Art Arbeitnehmerverhältnis, selbst wenn ich dir nicht bezahle. Also wenn ich zu dir sage, komm Bob, wir nehmen mal dieses Asbestdach bei mir vom Dach und ja,
lass uns mal gerade den Müll hier rüberfahren, komm.
Sag ich das, nein,
darf also. Das darf ich nicht. Warum, wenn ich sage, ich bin Asbestsachverständiger, ich kann das beurteilen, ist ungefährlich für dich.
Habe ich dann trotzdem keine Zeit, wenn du das sagst.
Ich habe die Sachkunde.
Sobald komm, das Wort Bob, Asbest an, in dem Satz Sachkunde. Vorkommt, bin ich raus.
Aber das fand ich verstörend, dass man als Privatmann eben so, und dass es dann auch nicht illegal ist, gell? Also das darf ich halt. Ich darf mit dem Zeug offen im Kofferraum zur Entsorgungsstelle fahren. Also das fand ich erstaunlich, muss ich sagen. Ja, aber sonst ist schon erschreckend. Also so auch welche Menge von Fasern frei wird. Also zum Beispiel gibt's ja diese Ofen, also diese Kamintüren, ja, also dieses wo der Kaminkehrer eben kehrt, gell? Wenn du da die Kamintür aufmachst, Kaminklappe, da ist so ein Band aus Asbest, das ist im Endeffekt reiner Asbest, ja, schwach gebundener Asbest. Das ist halt, da wird allein durch das Öffnen dieser Klappe und durchs Schließen wird halt Asbest in brutalen Mengen frei. Also das ist richtig gefährlich. War mir halt bisher nicht klar, ne? Also weil so, ja, macht halt der Schornsteinfeger und dann macht er wieder zu, ne? Und auch so, wenn ich halt bei Gebäudebegutachtung war, habe ich halt auch aufgemacht, habe ich so, ja, okay, ich wusste, dass das Beste ist, ja. So, Asbest, alles klar, mache ich wieder zu, weiß ich Bescheid, schreibe ich auf, ja. Aber dass es halt richtig krass gefährlich ist. Also an manchen Stellen wurde mir schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Also, ja, schön.
Okay. Ich bin nur mal an der Baustelle vorbeigelaufen. Du sagtest gerade eben sowas, muss man in Big Bags, hast du die genannt? So, Big Bags, das sind so, ja, riesige Säcke, ne? Oder?
So in verschiedenen Größen, ja, so große weiße, genau. Mhm. Ja.
Ja, da stand, da bin ich mal irgendwo vorbeigelaufen an der Baustelle, da lag so ein Sack, da stand auch irgendwas drauf mit Asbest, irgendwas, bla bla, so dass der wahrscheinlich dafür zertifiziert ist oder so. Und der stand so halb offen und wehte so im Wind. Und ich dachte mir auch,
ja, genau. Straßenseite wechseln. Genau das nicht. Das, ja, also genau, wenn man diese Säcke sieht, besser Abstand halten. Also
ja, ich weiß natürlich nicht, was sie da drin gemacht haben, ob sie den Sack nur zufällig noch hatten und was anderes reingetan haben oder ob das auch nicht zulässig wäre, keine Ahnung. Aber ich las dieses Wort Asbest und sah diesen halboffenen Sack im Wind wehen und bin einfach mal ein Stück auf die andere Straßenseite rüber. Ja,
was mir auch überhaupt nicht klar war, was diese Big Packs angeht, weil die sieht man nämlich häufig auf Baustellen noch rumliegen, so irgendwie die vorherigen, ja, Gewerke, genau, haben die liegen lassen, sowas. Die sind überhaupt nicht UV-resistent. Ja, also wenn du die 2 Monate im Sonnenlicht liegen lässt, dann werden die halt total brüchig, gell? Und kriegen dann halt Löcher und da sticht dann halt, weil ist ja oft Ethernet und sowas drin, das sticht ja auch durch, gell? Also, und das sticht dann halt auch leicht durch, wenn das Ding erstmal ein paar Monate im Sonnenlicht gelegen hat. Also, war mir auch nicht klar.
Und ja, das ist so ein Material, was, also das sieht schon so aus, als ob es nicht lang hält, ne? Also so.
Ja, so ein Plastikgewebe ist das, ja.
Ja, genau, so, ja, genau, sowas.
Ja. Nee, also wirklich schauerlich, diese Fortbildung. Wirklich schauerlich. Kann ich nicht anders sagen. Und auch voll krass hat uns eine Geschichte erzählt von Korsika, von so einem ehemaligen, einer ehemaligen Mine, wo die überirdisch Asbest abgebaut haben, weil Asbest ist ja ein natürliches Produkt, gell? Ist ja so ein Mineral oder mehrere Minerale. Und diese Mine ist schon in den 60ern aufgelöst worden und das ist aber, also das liegt halt offen da. Also das kann man sich bei Google Earth, ich habe mir das auch angeschaut, ist halt offen, gell? Dass dieses Gebäude so halb verfallen liegt da so an der Straße und so den Hang hoch und den Hang runter bis zum Meer zieht sich halt nach oben halt Asbestgestein und nach unten so Asbesthalden. Also so, ja, also von reinem Asbest, so Abraum. Und da gibt's halt wirklich so so Beschreibungen, so touristische Tipps, so wo diese Bucht empfohlen wird. So, ja, da ist ganz wenig los, ganz für euch, wunderschöner Strand und so. Und da ist man halt auf dem Abraum von dieser Asbesthalde. Ja, das ist so absurd. Und da ist kein Warnschild und nichts. Also da steht oben ein Schild, dass da mal eine Mine war, Amiens-Mine, also was halt auf Französisch Asbest heißt. Aber das ist nicht irgendwie ein Warnschild, bleiben Sie weg, hier ist Lebensgefahr oder so, gar nicht. Ja, also
du, das würde ja auch keinen abhalten. Ich verfolge ja so ein paar Blogs nicht, so ja. über so Abandoned Places und so Lost Places und so, wo dann Leute in irgendwelche alten Militärbunker reingehen oder in verfallene psychiatrische Kliniken aus den 30er Jahren oder sowas.
Ja, ich muss ja gestehen, da habe ich auch einen Crush für.
Da hat jeder einen Crush für, der irgendwie mal sowas rum. Natürlich beherrscht da Lebensgefahr, weil du gehst in das Gebäude rein und da kann dir jederzeit die Decke auf den Kopf fallen oder du brichst durch den Boden durch und stürzt drei Stockwerke ab. Und insofern steht da immer ein Schild, Vorsicht, nicht betreten, Lebensgefahr.
Ja, genau.
Geht man dann halt dran vorbei, weil, oder die Leute, die das solche Urban Exploration machen, gehen da halt da dran vorbei. Insofern, das würde wahrscheinlich nichts nützen. Du müsstest wirklich schon riesig hinschreiben, die Luft hier zu atmen ist tödlich übrigens.
Ja, so genau. Art.
Ja. Ja, krass.
Sehr unschön. Also Asbest ist echt unschön.
Aber du gerade sagst, also das ist touristisch total, hat man für sich alleine da muss ich gerade an meinen Normandie-Urlaub da in der Nähe von der Aufbereitungsanlage La Hague denken, da war es auch schön.
Ja, genau. Ja, geht in eine ähnliche Richtung. Ist nicht ganz so gefährlich, aber geht in eine ähnliche Richtung, ja.
Naja.
Stimmt. Ja, also Asbest ist wirklich übel. Übelst. Also es ist wirklich, ja. War mir nicht klar, dass es so krass übel ist. Aber ja. Ja, weil meistens hat man ja mit Asbestzementen zu tun, die tatsächlich nicht ganz so schlimm sind, wenn man halt nicht drin bohrt oder sie flext oder ja, oder drauf rumreibt. Aber es gibt halt auch so echt so schwach gebundenen Asbest an Stellen, wo mir das nicht bewusst war. Also, ja, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt bei meinen nächsten Gebäudebegutachtungen da noch mehr Ergebnisse haben werde, weil ich meine, sowas habe ich ja vorher auch schon begutachtet und berücksichtigt in meinen Gutachten. Aber mal gucken, ob ich da jetzt noch mehr sehe. Kann durchaus sein. Wir werden sehen.
Was machst du dann? Schreiend davonlaufen oder hast du dann jetzt immer die entsprechende Superschutzausrüstung dabei? Weil du jetzt weißt, was du alles in der Vergangenheit falsch gemacht hast.
Ich weiß jetzt noch viel mehr, wie viel mehr vorsichtig ich bei Probennahmen sein muss. Ich werde wahrscheinlich viele Dinge gar nicht mehr beproben, weil es gar nicht nötig ist, weil ich eben dann schreiben kann, so ja, ist Asbest, ist schwach gebunden, da ist nichts Sinnvolles zu beproben, weil es eh Asbest, also brauche ich mich nicht gefährden. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht auf dem Schirm, aber ich habe schon die Befürchtung, dass ich mich in letzter Zeit dann doch hin und wieder doch einer Exposition ausgesetzt hat, wo es nicht nötig gewesen wäre. Ja.
Aber gut. Kann man da irgendwas machen? Kannst du dich jetzt vorsorglich untersuchen lassen und dich den...
Nö, das ist durch. Die habe ich eingeatmet. Das, was ich eingeatmet habe, habe ich eingeatmet. Das werde ich dann in 30 Jahren merken, ob ich daran an Krebs sterbe oder nicht. Das ist, ist so. Aber ich meine, ich habe ja immer noch eine sehr geringe Exposition, was die Zeit angeht. Gell? Das ist ja, deswegen gelten ja auch diese Probennamen als, muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht falsche Begriff benutze, mindere Exposition oder mindere, gibt's zwei verschiedene Sachen. Also auf jeden Fall, ich war dem ja nur kurz ausgesetzt, deswegen ist das nicht ganz so relevant. Also selbst wenn da mal hohe Peak-Werte eben von Fasern ich ausgesetzt war, ist es nicht so relevant, weil ich denen nur ganz kurz ausgesetzt war. Das ist schlimmer, wenn ich denen eben jeden Tag ausgesetzt wäre, was ich nicht bin. Also von daher, ja. Ich glaube nicht, dass ich daran an Krebs sterben werde. Aber was mir zum Beispiel auch gar nicht klar war, ist, dass Asbestfasern signifikant, und zwar so signifikant, dass sie von der BG anerkannt werden als nicht Arbeitsunfall, sondern Arbeitskrankheit, mir fehlt jetzt gerade das Wort, ist Eierstockkrebs. Also der Fortbilder bei uns hat gesagt, dass Frauen nicht in den Schwarzbereich gehören, also in den hochbelasteten Arbeitsbereich für Asbestsanierung, weil halt signifikante Erhöhung von Eierstockkrebs. Und das muss man sich mal geben, gell? Das heißt, die Fasern sind durch die Lunge irgendwie bis zu den Eierstöcken gekommen, um da einen Krebs auszulösen.
Das ist krass. Das ist
krass, oder?
Boah.
Also, das ist wirklich, wirklich erschreckend, finde ich.
Ja, ist schon. Man fragt sich, wie das geht, dass es dann ausgerechnet da den Krebs macht und nicht auf dem Weg dahin noch 20 andere. Also.
Naja gut, in den Eierstöcken ist halt unheimlich viel Zellbildung, gell? Und da, okay. Und dadurch hast du eben auch viel Potenzial für Zellfehlbildung und das ist Krebs. Okay.
Ja, aber ich meine, der Transportweg dahin, der geht ja mit Sicherheit, also wird durch Blut irgendwie, krass. Oder?
Ja, wahrscheinlich hast du dann überall halt Fasern und eben. An vielen Stellen macht es dann halt nichts und ja. Aber das ist schon, also es ist wirklich schauerlich. Also diese Fortbildung war wirklich schauerlich.
Ja. Aber mit dem Muizin.
Aber mit Muizin.
Aufgelockert.
Das war so feinlich. Die anderen haben so gelacht später.
Ja, zu Recht.
Erstmal lacht natürlich keiner, gell? In der Situation sehe ich so, Entschuldigung, ich versuche es auszukriegen. Und dann lacht
wir haben einfach keiner, alle nur gewartet, ob du deinen Teppich rausholst und kurz gehst. Aber
weil halt, es nimmt ja keiner an, dass das halt ein Spaß ist, beziehungsweise irgendeine ganz andere Funktion hat. Ja, es nimmt ja jeder an, so okay, da ist irgendjemand, der es ernst meint. Und es ist der, von dem wir es am wenigsten erwartet hätten.
Ja, und dann passiert nichts. Dann macht das einfach aus, guckt knallrot im Gesicht nach unten und sagt dem Typ vorne, dass er weitermachen soll. Das ist ja auch nicht das, was du dann erwartest, was als nächstes passiert.
Ja, genau.
Ja.
Ja, das war schön.
Leute verwirrt.
Genau.
Sehr gut.
Sehr schön. Verwirren wirst du ihn gegen jemanden, wenn du jetzt gleich mal auswählen darfst, was wir in der nächsten Woche schauen, aber die letzte Woche zugehört haben, wissen ja schon, was kommen wird.
Aber damit verwirrt er auf jeden Fall die Leute, weil ja eigentlich ich dran wäre.
Ah, stimmt. Ja, stimmt.
Das schon. Aber
warum das so ist, lösen wir dann übernächste Woche einfach auf.
Nee, nächste Woche schon, oder?
Ja, oder das. Bisschen
Cliffhanger. Ihr könnt euch denken, warum der Bob heute nicht auswählt. Der Bob wählt dann nächste Woche aus. Wir nächste Woche schauen, ist bekannt. Denn ihr wisst, ich habe nicht nur einen Crush, ich bin verfallen Ana de Armas. Und deswegen müssen wir natürlich die Marilyn Monroe-Verfilmung schauen, auch wenn wir wissen, dass sie schlimm sein wird. Wir wissen, dass Marilyn Monroe in diesem Film einen spanischen Akzent haben wird. Und es wird wahrscheinlich cringe. Aber egal, es ist Ana de Armas.
Es sind 2 Stunden 40 cringe.
2 Stunden 40 Ana de Armas. Was will man mehr?
Den haben sie übrigens vor dem James Bond gedreht, glaube ich, ne?
Ja?
Ich meine wohl. Ich hatte neulich irgendwie ein Interview mit ihr gehört bei Colbert, glaube ich, zu dem Ding und da hatte ich das nachgeguckt, aber ja. ich bin gespannt.
Es ist schon spannend, ne? Eine Besetzung, die so, also sprachlich halt so fehl ist. Also ich meine, es ist schon, haben auch Eier, oder? Also zu sagen, okay, wir nehmen einfach eine Schauspielerin, die einfach gar nicht nach Marilyn Monroe klingt, aber ist uns egal. Wir machen es einfach. Also finde ich schon cool. Ich bin gespannt, was daraus wird, wie der Film dann ist.
Ja, das, ja, ich neulich, als ich dieses Ding mit Colbert, dieses Interview gehört hatte, habe ich dann irgendwie gedacht, jetzt fehlten mir irgendwelche Informationen über Marilyn Monroe, und dann bin ich da in so ein Wikipedia und irgendwie Zeitungsartikel von damals Rabbit Hole gefallen und habe mir diese ganzen Sachen in Umständen um ihren Toten so durchgelesen, und da kannst du dich ja auch rein versenken. Das ist ja eine klar. Räuberpistole sondersgleichen, das muss man ja echt sagen. Ja, insofern, weiß gar nicht, wie weit dieser Film hier geht, ob der das alles bis zum Ende komplett erzählt oder der nur einen Ausschnitt beleuchtet, weißt du das?
Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er Blond heißt, das haben wir noch nicht gesagt.
Ah ja.
Ja, Blond. Ich bin gespannt. Was ja auch in gewisser Weise passt, weil Marilyn Monroe ja auch nicht blond war, sondern ja auch brünett. Und deswegen ist es ja passend. Insofern ist es passend, dass sie Ana de Armas nennen, also auch eine brünette Schauspielerin, um Marilyn Monroe zu charakterisieren. Mal gucken, wie gut das wird. Ich bin gespannt, aber ich bin positiv eingestellt. Ich befürchte, es wird cringe, aber ich will es toll finden. Mal gucken, ob ich es schaffe.
Okay, also nächste Woche alle blond.
Und an der Stelle muss ich mal ganz kurz aus dem Schnitt unterbrechen. Wir haben nächste Woche nämlich einen Gast. Und dieser Gast hat uns natürlich auch einen Film mitgebracht. Wir schauen für die kommende Woche nicht blond, sondern Mr. Harrigan's Phone. So, jetzt wieder zurück zur Abmoderation von Bob.
Und warum ich nicht den Film vorschlage, erfahrt ihr auch dann. Und jetzt brauchen wir Kommentare von euch, wie immer. Am Ende dieser Sendung rufe ich zu Kommentaren auf. Auf sneakpot.de könnt ihr zur Folge 749, das war diese hier nämlich, eure Asbestgeschichten reinschreiben oder sonst irgendwelche Kommentare zu all den Themen abgeben, die wir hier diese Woche besprochen haben. Wir danken fürs Zuhören und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn die 750 kommt. Das ist ja fast schon ein kleines Jubiläum, eine kleine runde Zahl, so auf eine Art. Bis dahin. Tschüss.
Ist auch noch nicht so weit wie die Folge, die der Stefan am Anfang der Folge angekündigt hat, aber ist fast so weit.
Das ist ja vielleicht rausgeschnitten, das weißt du doch gar nicht.
Ist doch egal. Jetzt
sagst du jedes Mal und schneidest du die raus.
Doch, ja, aber jetzt wird auch rausgeschnitten.
Hier wird ja eh nichts rausgeschnitten.
Ja.
Also, tschüss.
Tschüss.